45. Eine Halbzeit Fußball.
Hallo und herzlich willkommen zu einer besonderen Folge, denn hier ist heute nicht nur Becker und Pfeiffer, hier ist das Crossover aus Becker und Pfeiffer und die 45. Und um euch da draußen und um euch da draußen alle direkt mal zu verwirren, habe ich heute die Begrüßung übernommen, was normalerweise weder in dem einen noch in dem anderen Podcast der Fall ist. Und begrüße hier mit mir aus Becker und Pfeiffer die charmante Annika und aus die 45 die famose Nina. Hi ihr zwei, wie cool, dass wir heute hier in dieser Runde zusammenkommen.
Hallo ihr Lieben, ich freue mich auch total. Ich habe das so lange schon auf dem Zettel gehabt, das habe ich euch beiden ja auch geschrieben und finde es so schön, dass wir es jetzt zum Abschluss der Saison ja auch nochmal hinbekommen.
Ja, absolut fantastisch, ja.
Sehr, auch sehr schön. Es gibt aber ja auch noch einen speziellen Anlass für diese Zusammenführung, auf den man schon mal hinweisen kann. Wer von euch möchte denn den Traumvorhang lüften?
Warte, Trommelwirbel. Wir sind auch Teil, genauso wie ihr beide ja schon gewesen seid, bei den Stadien der Träume, genauer gesagt im Stadion der Träume in München. Also Annika und ich, wir beide.
Genau, und zwar am 11. Juni unter der Überschrift "Wovon träumt der Fußball der Frauen?" Werden wir beide um 19 Uhr ja talken, uns unterhalten, uns gegenseitig verbal die Bälle zuspielen. Das Ganze ist Eintritt frei und danach gibt's noch Musik auf die Ohren. Also kommt alle mal zahlreich vorbei, würde ich sagen.
Auf jeden Fall, ich bin schon richtig aufgeregt, weil das irgendwie das erste Mal ist, dass ich so richtig auch auf so einem Panel sitze oder sowas. Da freue ich mich sehr. Und dass ich das dann mit dir machen darf, Annika, das beruhigt meine Nerven dann schon auch ein ganz schönes Stück, bin ich ganz ehrlich.
So viel Verantwortung, oje, oje,
oje. Ja, aber das wird auf jeden Fall cool. Schaut da alle vorbei. München ist von mir aus zumindest ein Stück weg, aber auch eine ganz schöne Stadt soweit. Und ihr wart ja schon mal bei den Stadien der Träume. Gibt es ja in verschiedenen Städten. Ihr wart da in Köln. Habe ich ja auch alle meine HörerInnen hier empfohlen, die Folge auf jeden Fall, so wie alle Becker und Pfeiffer Folgen. Aber die ganz speziell, weil die war wirklich ganz, 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 ganz toll mit eurem Live-Talk da.
Dankeschön.
Danke, danke, danke.
Ja, und dann würde ich doch sagen, wir spielen uns die Bälle hier auch mal gleich weiter zu. Liebe Nina, wie war denn deine Fußballwoche?
Irgendwie weird, bin ich ganz ehrlich, weil ich gedacht habe, eigentlich in so ziemlich allen Ligen, es steht irgendwie der letzte Spieltag an, in der Bundesliga der Männer, in der Bundesliga der Frauen, in der zweiten Bundesliga der Männer auch und ist dann ja sehr konzentriert immer auf einen Tag. Und dann habe ich gedacht, die Woche zwischendurch, ach, wird ziemlich easy. Und dann ist aber irgendwie doch so viel passiert und Transfers ohne Ende, die WM-Vergabe, lokaler Fußball auch total viel. Ich bin jetzt auch beim MDR mittlerweile und hatte da so meine ersten Spätschichten und da war dann auch irgendwie direkt Sachsen-Anhaltinischer Landespokal Halbfinale, so. VfL Halle gegen Hallescher FC, das durfte ich begleiten. Dann steigt Cottbus auf in die dritte Liga. Ich komme aus Brandenburg, Berlin so, deswegen ist da auch mein Herz dran. Viktoria Berlin spielt im Berlin-Pokal und ich konnte nicht da sein, weil ich einen Dienst hier in Leipzig hatte und das muss so irre gewesen sein. Ey, ich habe da die Insta-Stories gesehen, habe es leider auch nicht zum Live-Ticker noch, zum Live-Übertragungsstream mehr geschafft. Das muss so irre gewesen sein, irgendwie gegen Union Berlin, natürlich auch die große Rivalität noch. Ach, das war ganz, ganz wild. Und natürlich Werder, die einfach absolut fantastisch sind und die Männer zum Abschied nochmal einen Sieg eintüten und die Frauen genauso. Also das hat schon sehr viel Spaß gemacht.
Den Werder-Sieg, den fand ich angesichts des Gegners auch sehr positiv. Weil die ja gegen Bochum gespielt haben.
Dann fang du doch mal an, Mara. Ich meine, du hast sowieso die größere emotionale Erzählung in dieser Woche, würde ich sagen.
Ja, hau mal raus, ey.
Also es war auf jeden Fall extrem wild, weil ich habe irgendwie die ganze Woche noch mal so das alles Revue passieren lassen, was diese Saison passiert ist und was das für ein emotionaler Kraftakt war. Bei den Männern jetzt von Mainz 05, ich meine, über die Frauen haben wir ja letzte Folge schon gesprochen, Annika und ich, dass die ihre Saison zumindest Stand jetzt erfolgreich kann man auch zwischen beendet sagen. Also ihr wisst, was ich meine, sie sind Meisterinnen, müssen oder dürfen aber noch in die Relegation. Und ja, dann war es ja so, dass die Männer in Wolfsburg tatsächlich aus eigener Kraft den Klassenerhalt schaffen konnten. Und das ist total strange, weil man trotzdem die ganze Zeit auf die anderen Ergebnisse schaut. Und dabei ist es aber ja eigentlich Quatsch. Weil in dem Moment, so wo Mainz eben unentschieden gespielt hätte oder am Ende haben sie ja sogar gewonnen, ist völlig egal gewesen, wie es bei den anderen aussieht. Aber sie sind ja nun mal auch erst in Rückstand gegangen, dann haben sie den Ausgleich geschossen und dann das 2-1 und das 3-1. Und trotzdem hatte man immer irgendwie so mit einem Auge auch die anderen Ergebnisse im Blick. Und ich war mit zwei guten Freunden da, die auch immer mit mir im Block sind bei den Heimspielen. Und der eine wollte dann auch ständig irgendwie die Tabelle sich anschauen, wie die sich so verändert hat. Und man hat ja beim Fußball so dieses total Absurde, dass man das Gefühl hat, man hat so selber einen Einfluss auf Dinge. Und ja, ich war mir total sicher, weil ich bei dem Spiel gegen Köln irgendwann auf die Tabelle geschaut habe, was ich normalerweise nie mache während Spielen. Und dann haben sie das ja noch hergegeben, also den Sieg hergeschenkt. Und dann war ich irgendwie so total überzeugt, wenn ich auf die Tabelle schaue, jinxe ich dieses Ergebnis. Und irgendwann zwischendurch reicht er mir so das Handy rüber und sagt, guck mal. Und dann habe ich so aus dem Augenwinkel gesehen, dass es die Tabelle ist. Und habe echt so Panik, die Hände so vor die Augen gerissen und sagt, nein, geh weg, geh weg, geh weg.
Aber verstehe ich total. Ey, mir geht das auch so oft so. Irgendwie bloß nicht nachgucken, wie es auf den anderen Plätzen steht oder bloß nicht nachgucken, was irgendwie der Ticker schreibt oder irgendwie irgendwas, weil man könnte es ja jinxen.
Ja, es war schon also emotional sehr anstrengend und ich glaube, es ist sehr, sehr lange her, dass ich mal ein Spiel wirklich so komplett aus der Fan-Perspektive irgendwie erlebt habe. Also ich mache ja sowieso aus guten Gründen zwar Vereinsbegleitung, aber nicht so diese Spieltagsberichterstattung, weil das für mich nicht zusammenpassen würde. Aber also ich war komplett durch einfach am Ende. Ich muss dann immer an Per Mertesacker und seine Eistonne denken. So eine hätte ich mir wirklich, wirklich auch gewünscht. Aber dieses, man weiß ja dann natürlich immer, das eigene Glück bedeutet jemand anderes Unglück. Und ich habe das in dem Moment auch sehr vor Augen so, was, finde ich, so eine Demut reinbringt, die irgendwie gut tut. Aber ich finde, es war so, wie Bo Henriksen gearbeitet hat mit dem Team, am Ende schon halt auch verdient und was die am Ende einfach, ich meine, die haben jetzt 9 Spiele am Stück nicht verloren. Die haben wirklich unter ihm 6 Spiele gewonnen und hatten halt vorher in 21 Spieltagen nur 2 Spiele gewonnen. Also ja, es ist jetzt schon verdient gewesen. Ralf Hasenhüttl war auch ein bisschen angepisst und meinte, also sie haben schon versucht, das Spiel zu gewinnen, weil es ja letzte Woche diese dämliche Diskussion da irgendwie um die Dortmunder Leistung gab, aber es war verdient am Ende und es ist total absurd, weil wenn man in ein paar Jahren auf die Abschlusstabelle schaut und sieht, dass Mainz 05 halt 13. geworden ist, ja, dann wird man irgendwie wahrscheinlich, ja, genau. Also weil Bochum ist ja tatsächlich durch die Niederlage gegen Bremen eben noch auf den Relegationsplatz abgerutscht. Union Berlin ist hinter Mainz 05, dann hat Mainz noch Gladbach überholt und so ist man am Ende tatsächlich 13. geworden.
Krass.
Und damit war halt ja überhaupt nicht zu rechnen. Ich war mir ehrlicherweise total sicher, dass Freiburg das letzte Spiel unter Christian Streich gewinnt und Union Berlin deswegen verliert. Und seitdem Mainz dieses saublöde Unentschieden gegen Köln zu Hause sich irgendwie gegönnt hat zwischendurch, war ich mir total, also ich war total überzeugt davon, dieses Unentschieden ist passiert, damit sich Köln und Mainz am Ende gemeinsam irgendwie retten können. Mhm. Aber ja, also ich finde, man hat ja immer so seine seine Beziehung zu Menschen in den anderen Vereinen und so wie es mir halt beispielsweise für Felix irgendwie wahnsinnig leid getan hat mit Köln, habe ich mich auf der anderen Seite natürlich für Steffi, also Rudelbildung und die ganze Union-Posse irgendwie sehr gefreut, aber am Ende ist mir auch alles völlig wurscht, Hauptsache Mainz 05 bleibt in der ersten Liga.
Ich wollte gerade fragen, weil du hast gesagt, dass irgendwie das das erste Mal seit ewig war, dass du so intensiv das wirklich aus Fansicht begleitet hast, das Spiel. Fandst, also würdest du das eher als was Gutes oder was Negatives sehen?
Ich finde es immer überraschend, dass das noch funktioniert. Ich habe aber ein bisschen das Gefühl, dass ich diese Saison emotional auch noch mal ein Stück näher an den Verein gerückt bin, wahrscheinlich als ich es in den letzten Jahren war, dadurch, dass ich quasi eine neue Kids-Generation da mit hinnehme. Also weil denen das auch irgendwie so zu vermitteln, das ist halt einfach was sehr, sehr Cooles. Und dann gab es diese unfassbaren Youth League-Spiele, bei denen das schon auch so war, dass ich gemerkt habe, so habe ich mich irgendwie beim Fußball lange nicht mehr gefühlt. Und ja, ich halte ja sowieso, Annika und ich hatten es da auch schon an der einen oder anderen Stelle im Podcast von, ich halte diese ganze Diskussion sowieso so für ein bisschen letztlich verlogen, weil die wenigsten Leute, die im Sport arbeiten, halten es nicht mit irgendeinem Team. Und gerade wenn man dann auch noch so Nationalmannschaftsfußball sich irgendwie anschaut, also dann dürfte da eigentlich überhaupt niemand mehr so drüber berichten. Ich glaube, man kann diese Distanz auf jeden Fall, also gerade so in der Begleitung von einem Verein reinbringen. Aber mich hat es tatsächlich gefreut, dass dieses Emotionale, wenn es so spitz auf Knopf steht, so noch funktioniert. Ich wusste nicht, dass das quasi noch in mir ist.
Ey, dann voll süß, ey. Was du meinst, dass man sich irgendwie für andere Leute freut? Ich habe mich da auch total für dich gefreut, so als Mainzerin und so. Das war schon ganz schön. Und bei Union war tatsächlich auch noch so ein bisschen das Ding, weil meine Family halt total Union-Fans sind. So, bei den Männern unterstütze ich dann schon auch so ein bisschen, weil halt auch Berlin und so, auch wenn mein Herz eher auf Hertha-Seite ist und mich ganz, ganz viel an Union auch nervt. Aber da hat dann Werder sich mal rächen können, weil in den letzten Jahren ganz, ganz oft Union halt Schützenhilfe für Werder da unten im Keller geleistet hat. Und jetzt war es mal andersrum. War schon mal ganz okay. Aber bei den Frauen war es dann wirklich eher so, dass eben bei Viktoria gegen Union nicht ganz so viel, wahnsinnig viel Sympathie irgendwie da. Pokalfinale da. Aber ja.
Ja, doch, also das war auf jeden Fall so das emotionale Highlight. Und dann hat es mich natürlich die ganze Woche auch noch sehr beschäftigt, was da für Feuerwerke in Liverpool rund um Jürgen Klopps Abschied abgebrannt wurden. Also ich finde, heute mit einem Kollegen gesprochen, der meinte, der hat da mittlerweile wirklich also fast heiligen Status. Und eigentlich ist das ja ein bisschen unheimlich. Und ich glaube auch nicht so wirklich, dass das was ist, was er eigentlich möchte. Aber andererseits zu sehen, was er den Leuten da offensichtlich ja auch gegeben und auch so zurückgegeben hat im Fußball, ist ja eigentlich schon eine coole Geschichte. Und ansonsten habe ich dann gestern, beziehungsweise bis die Folge rauskommt, vorgestern das Finale, ich schaue ja sehr gerne noch englischen Fußball, mir gar nicht mehr angeschaut, weil irgendwie schon so klar war, dass City sich das holen würde vor dem letzten Spieltag und es ist einfach extrem nervig. Boah.
Ja.
Ich hätte es wirklich Arsenal sehr gegönnt. Ich finde, die haben das cool gemacht diese Saison. Und wenn man dann am Ende sieht, dass City jetzt echt von diesen Meisterschaften zuletzt zwei so mega, mega knapp geholt hat, einmal gegen Liverpool und jetzt gegen Arsenal, das ist einfach.
Aber ist doch eigentlich fast besser, als wenn es so krass deutlich gewesen wäre, oder?
Aber es ist halt irgendwie noch
bitterer, finde ich. Ist es doof oder so, auf jeden Fall. Ja. Auf jeden Fall. Ich bin da gar nicht so drin, was den englischen Fußball angeht, aber ich habe das nur am Rande mitbekommen und natürlich Klopps Abschied auch. Also, ja. Aber Annika, wie war es bei dir die Fußballwoche?
Eigentlich relativ unspektakulär, also weil irgendwie nicht, also keine großen Entscheidungen mehr anstanden. Und dann habe ich mich vorhin aber dann erstaunlich viel doch noch aufgeregt über dieses Spiel von der SGS Essen, aber ich gehe vielleicht der Einfachheit halber mal so chronologisch durch und fange mit was ganz anderem an. Ich habe nämlich, also diese Woche war ja auch das U17-EM-Finale der Junioren England gegen Spanien in Schweden. Das habe ich mir angeschaut. Das hat Spanien mit 4-0 gewonnen. Und ja, ich fand es halt sehr interessant zu gucken, vor allem auch, weil eigentlich so diese Anfangsphase überhaupt nicht dann heraus sah, dass das so eine deutliche Angelegenheit war. Da war es eigentlich, fand ich, ziemlich ausgeglichen. Also da hatten die Engländerinnen durchaus auch ihre Chancen. Und ich habe noch so gedacht, ah krass, das könnte hier ja irgendwie richtig lange spannend bleiben. Aber naja, also dann sind die Spanierinnen in Führung gegangen durch Alba Serrato. Die ist dann nachher auch insgesamt 7 Treffern die Torschützenkönigin von dieser EM-Endrunde geworden. Und danach ging es dann für England so ein bisschen dahin irgendwie. Also das 2-0 wurde letztendlich als Eigentor gewertet. Und genau, die nächsten beiden Treffer 3-0 und 4-0 sind dann in der zweiten Halbzeit gefallen. In der zweiten Halbzeit hat auch wirklich, also haben wirklich nur noch die Spanierinnen gespielt. Und da finde ich, hat man sehr deutlich, auch wenn man ja immer sagt, man soll diese Junior-Innenspiele nicht zu sehr überbewerten und so. Aber ich finde, man hat da halt sehr deutlich die Unterschiede in diesen Ausbildungssystemen gesehen, weil, ich finde, es war insgesamt auf einem technisch sehr hohen Niveau. Also ich will den Engländerinnen da überhaupt nichts absprechen, aber es war so ein Unterschied zu sehen, wie Spanien da den Ball hat laufen lassen. Also das in dem Alter, das fand ich dann schon irgendwie krass, so, also mit dieser Sicherheit, als sie dann diese Führung hatten. Das war echt beeindruckend. Ja, und dann habe ich mich gefragt, wo dann eigentlich das nächste Turnier stattfindet. Und es ist ein bisschen absurd. Das ist nämlich nächstes Jahr auf den Färöer Inseln. Und ich meine, also, wenn man schon immer mal eine EM sehen wollte, in einem sehr abgelegenen Ort, dann why not, maybe?
Wird bestimmt schön. So eine Natur. Ja.
Auswärtsfahrt, Auswärtsfahrt.
37 Stunden mit dem Schiff.
Oder sieht man alles sehr nachhaltig dann?
Besser Kohlekompressen mitnehmen, würde ich sagen. Ja, und dann war natürlich auch noch ein Spiel von Schalke, von den Männern in Fürth. Es wurde 2-0 verloren. Ich habe es gar nicht gesehen, weil andere Dinge gerade wichtiger waren. Aber für mich war eigentlich sowieso die Nachricht des Tages, dass Karel Gerards sehr deutlich gesagt hat, dass er eben Trainer bleiben wird. Also es war ja eh klar, dass der auch für die nächste Saison einen Vertrag hat, aber es wurde ja immer spekuliert so, ne? Also es sollte irgendwie Angebote aus Belgien geben und dann hatte er eigentlich irgendwie letzte Woche eigentlich für meine Begriffe schon relativ deutlich gemacht, dass er gerne bleiben möchte. Aber er hat halt eben diesen Satz gesagt, er möchte noch mit seiner Familie drüber sprechen. Und daraus wurde dann in den Boulevardmedien gemacht irgendwie Hinhaltetaktik, la 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 und so. Und er hat nur jetzt halt dann auch nochmal gesagt so, Leute, ich habe irgendwie die ganze Vorbereitung schon durchgeplant. Ich möchte doch nur einfach einmal noch mit meiner Frau darüber sprechen. Ich so, okay. ja, was ich noch schön finde zu erwähnen, also bei den Frauenteams, bei der ersten und der zweiten ist ja eigentlich schon alles klar, also dass die jeweils aufsteigen werden. Es ist aber ganz cool, finde ich, dass es da am kommenden Wochenende so einen Doppelspieltag geben wird im Parkstadion, also weil es halt für beide eben das letzte Ligaspiel der Saison ist und das ist dann beides hintereinander weg. Das finde ich irgendwie eine ziemlich coole Aktion so zum Abschluss irgendwie, um da nochmal so ja, ein bisschen mehr Leute dazu zu kriegen und da mehr Nähe herzustellen, was sonst in diesen sehr unteren Ligen manchmal doch ein bisschen schwierig ist, glaube ich. Ja, und dann war eben heute noch das Spiel von der SGS Essen. Ich meine, wir reden bestimmt nachher irgendwie ausführlicher drüber, deswegen will ich es jetzt gar nicht so super lang machen. Aber immer wenn Wolfsburg in der Konferenz eingeblendet wurde, bedeutet das nichts Gutes. Und ja, also ich fürchte leider, dass wir wahrscheinlich, das hatte auch mein guter Kumpel Sven vorhin noch bei Blue Sky geschrieben, am Anfang der nächsten Saison dann wegen der Rotsperre wahrscheinlich eine Weile auf Sophia Winkler werden verzichten müssen. Ja, mal sehen, wie das so weitergeht. Es ist halt irgendwie, ich weiß auch nicht, auswärts in Wolfsburg diese Saison war beide Male nicht so besonders gut. Das eine Mal war im Pokal und es ist so bitter, weil das halt so Spiele sind, also im Pokal und aber auch jetzt dieser Saisonabschluss, wo, glaube ich, noch mal mehr Leute drauf gucken, die jetzt halt nicht so die Hardcore-Fans sind von der Liga insgesamt oder jetzt auch von dem Verein. Und dann ist das halt so, bei so einer guten Saison, die Essen hat, ist das dann so der Eindruck, der irgendwie bleibt. Bisschen schade.
Voll. Ich hatte vorher irgendwie auch noch gesagt, so, oh, kann ja noch total spannend werden, weil Tabellensituation und so, und Essen spielt eine geile Saison und dann Upsi Daisy.
Irgendwie vor allen Dingen, stellt euch mal vor, es wäre jetzt wirklich noch die Situation gewesen, dass die SGS Essen mit einem Sieg gegen Wolfsburg noch die Chance auf Platz 3 gehabt hätte, dann hätten sich ja wahrscheinlich alle einfach irgendwie unter den Stein gelegt, so, oh mein Gott. Aber auch wie schön optimistisch nach diesem Pokalspiel sozusagen, also wenn man am letzten Spieltag noch die Chance hat, so, und dann, naja, okay.
Naja, okay, aber ich find's auch ganz süß, irgendwie irgendjemand von meinen HörerInnen hat mir auch geschrieben, so, ja, das sieht ganz schön dolle aus wie das Pokalspiel eben. Was war das da gewesen? 8-0, 9-0?
9-0, ja. Ja, ich glaube einfach, dass so.
Also ihr habt euch verbessert.
Und das trotz Unterzahl so lange. Nee, ich glaube einfach, dass so diese beiden Spielanlagen nicht besonders gut zueinander passen. Also weil
für Wolfsburg offensichtlich sehr gut.
Ja, ja. Die sind halt, also da kommen wir später dann auch noch dazu, die sind halt einfach sehr, sehr gut, hohe Ballgewinne richtig krass zu erzwingen mit ihrem Pressing. Und Essen ist halt immer dann gut, wenn sie das schaffen, die anderen eigentlich aus dieser Zone rauszuhalten und gar nicht erst da reinkommen zu lassen, sondern ihren Ballbesitz weiter vorne zu haben. Und wenn sie das aber nicht schaffen, naja, dann passiert sowas.
Dann ist schwierig, ja.
Autsch.
Viel los, echt, ey. Und wirklich irgendwie sehr, sehr emotional alles. Obwohl das, ich finde das irgendwie auch gleichzeitig, ja, irgendwie emotional und komisch, dass jetzt halt die Saison vorbei ist. Also sowohl bei den Männern als auch bei den Frauen. Gut, so in den Regionalligen gibt's noch die Relegation und auch der letzte Spieltag steht zumindest Regionalliga Nordost der Frauen auch noch aus. Aber gleichzeitig ist es wirklich so, hups, auf einmal vorbei und keine Ahnung, was jetzt noch ist. Und irgendwie in den letzten Jahren hatte ich das Gefühl, hat sich's irgendwie krasser angefühlt. Jetzt ist es wie so im Vorbeilaufen, nimmt man mal so den letzten Spieltag mit und das macht mich dann irgendwie doch auch ein bisschen emotional dann auf die Art, dass ich es irgendwie komisch finde, dass es dies Jahr so anders ist. Weiß nicht, ob das Sinn ergibt, was ich gerade gesagt habe, aber.
Doch, ich glaube schon. Aber wenn ihr jetzt hier schon euch so in Richtung des Saisonabschlusses bewegt, dann würde ich doch sagen, ich schicke euch beiden jetzt mal in euren Saisonrückblick und stoße dann später wieder zu euch.
Das machen wir.
Das war der Spieltag.
Der letzte Spieltag der Saison tatsächlich, der 22. Ich finde es irgendwie total irre. War per se alles schon klar vorneweg. Meisterschaft war klar, wer nach Europa geht, war klar, wer absteigt, war klar. Aber trotzdem war es irgendwie nochmal ein wilder Spieltag, oder Annika?
Es war auf jeden Fall eine sehr wilde Konferenz. Also ich habe auch das Gefühl, dass ich irgendwie die Hälfte schon wieder vergessen habe, weil es sich dann manchmal ja auch so überschnitten hat.
Ja, das stimmt. Ja, mit echt vielen Toren, viele geile Tore irgendwie, vor allen Dingen auch mit dabei gewesen. Werder hat nochmal gewonnen gegen Leverkusen, habe ich ja gesagt, Werder war sehr, sehr schön. Gegen Leverkusen eben 3-2 gewonnen, teilweise echt wilde Tore, super Unterstützung der Fans, finde ich persönlich wirklich ganz, ganz toll, ganz großen Respekt da auf jeden Fall, man, da gibt's auch ein paar süße neue Lieder. Schön. Wie gesagt, Werder trifft einmal unter anderem durch einen Elfmeter. Livia fucking Peng hält einen Elfmeter. Das war so gut, lieb's. Und damit ist Werder dann auf Platz 7, weil Leipzig verloren hat. 1-2 gegen Freiburg. War jetzt kein spektakuläres Spiel. Davon hat man dann auch gar nicht viel gesehen, weil auf anderen Plätzen eben viel mehr passiert ist. Aber da ganz kurz, Freiburg gewinnt nochmal. Und zwar das erste Mal seit 8 Spielen. Der letzte Sieg war zuletzt im Februar gegen Werder. Sehr, sehr irre. Dann können wir einmal ganz kurz rübergehen über Nürnberg gegen Duisburg. Nürnberg gewinnt 2-1. Der vierte Saison erst für sie, der erste Heimsieg. Köln verliert 0-2 gegen Eintracht Frankfurt. Auch da keine Überraschungen. Und dann, liebe Annika, du hast es ja schon angedeutet, lass uns ein bisschen mehr vielleicht über Wolfsburg gegen Essen reden.
Schaff. Ach, müssen wir das machen? Nein, können wir gerne machen. Ja, es war schon irgendwie bitter. Ich meine, also das, worüber du dich, ich habe das gar nicht gesehen, aber worüber du dich vor Anstoß ja erstmal sehr gefreut hattest, war, dass Schiedsrichterin Christine Weigelt ja nun mal eben ihre Karriere beendet. Das ist nicht das, worüber du dich gefreut hast, sondern darüber, dass ihr Sohn sie überrascht hat.
Das war wirklich richtig süß. Ich hatte mich anfangs, hatte ich Splitscreen, The Zone-Konferenz und Sport 1 und dann habe ich irgendwie gedacht, ja, okay, nee, ist ein bisschen nervig dann auch. Und bei Sport 1 haben sie aber eingangs das halt eingeblendet und gezeigt, wie sie eben mit ihrem Sohn einläuft. Und das fand ich schon richtig süß, weil sie halt so diesen kleinen Jungen irgendwie, der kann 2 oder 6 sein, ich weiß nicht, wie alt Kinder sind, wenn die so klein sind. Den hatte sie halt auf dem Arm und ist dann mit ihm eingelaufen und das war richtig süß. Und dann hat eben Christina Rann auch erzählt, dass das wohl eine Überraschung gewesen wäre und dass niemand ihr davon erzählt hat. Und das ist mir irgendwie ein bisschen nahe gegangen, denn ehrlich gesagt auch, das war wirklich ganz, ganz niedlich.
Ja, das ist auch wirklich sehr, sehr niedlich. Ja, aber nicht so niedlich.
Nee, nicht wirklich. Wie gesagt, 6-0 gewonnen, aber irgendwie, also sonst könnte man ja auch sagen, keine Ahnung, 6-0 kann man irgendwie schnell mal drüber gehen, aber Verabschiedung, da ja auch viele große Verabschiedungen, sage ich mal, Eva Pajor zum Beispiel bei Wolfsburg und die hat auch einen Dreierpack geschnürt. Unterbrochen sind 2 Tore von ihr gewesen durch einen Platzverweis gegen Sophia Winkler. Also da ist wirklich richtig viel los gewesen.
Ja, der Platzverweis war natürlich total berechtigt. Also das war so eine Situation, wo Sven Disjons dort hier mit Ball allein aufs Tor zuläuft und Winkler kommt raus und es ist außerhalb des Strafraums und sie grätscht halt irgendwie rein und trifft halt absolut gar nicht den Ball und halt nur Sven Disjons dort hier. Mhm. Und das war irgendwie völlig klar, dass es eine rote Karte gibt. Jons dort hier konnte dann aber weiterspielen zum Glück. Da war man sich erst nicht so ganz so sicher, weil das schon echt schlimm aussah.
Das war ein Trage rangetragen worden.
Ja, und dann war es natürlich so, dass Essen dann auch wechseln musste. Also Natascha Kowalski ist dann runtergegangen, ausgewechselt worden und dafür Kim Sindermann eben ins Spiel, damit jemand im Tor stehen kann, die das schon mal gemacht hat. hat mich irgendwie letzte Woche tatsächlich auch schon gewundert, dass sie wieder mit dabei ist, weil eigentlich ganz lange man von ihr mal so gar nichts mehr gehört hat und sie auch irgendwie häufiger nicht im Kader war und so, aber anscheinend ist sie jetzt wieder fit und wird dann vermutlich auch Anfang der nächsten Saison, das hatte ich ja eingangs auch schon gesagt, gebraucht werden, weil da mit einer Sperre zu rechnen sein wird wohl.
Ja. Wie lange dauert denn das nochmal, bis sowas dann bekannt gegeben wird? Ich habe das immer so gar nicht genau auf dem Schirm.
Keine Ahnung.
Aber das werden wir in der nächsten Zeit dann hören. Also müsste ich mir wahrscheinlich auch irgendwo aufschreiben, dass wir das Anfang der nächsten Saison dann nicht vergessen. So, huch, da war ja irgendwie noch was. Naja, aber es ist immerhin nicht zweistellig geworden. Da hatten wir ja anfangs auch ein bisschen Sorge vor, in der ersten Hälfte vor allen Dingen.
Ja, durch die Unterzahl und natürlich auch, weil es im Pokal ja schon sehr nah dran war mit der 9-0-Niederlage. Es ist für mich, Essen, eigentlich eine super Saison, wo wir nachher dann noch dazu kommen, aber das ist jetzt halt irgendwie dann so in den beiden Spielen auswärts in Wolfsburg und dann jetzt auch noch beim Saisonabschluss so gelaufen ist, ist halt einfach richtig, richtig bitter für die Wolfsburgerinnen aus deren Perspektive natürlich, aber total cool. Also A, haben sie sich halt eben den DFB-Pokal mal wieder gesichert und andererseits halt eben ja so eine positive Verabschiedung gehabt. Also vor allem, dass Eva Pajor noch so ein ja auch richtig torreichen Abschied bekommen hat in einer Saison von ihr, die ja sowieso schon richtig, richtig stark war, wird da sicherlich einige freuen so, also weil das ja einfach immer besser ist, wenn man sich irgendwie mit so einer sehr positiven Note noch verabschieden kann und also da war ja auch irgendwie richtig gut Stimmung im Stadion von dem, was ich so sehen konnte in den kurzen Ausschnitten und daher aus Wolfsburgerinnen-Sicht natürlich alles Paletti.
Ja, Paletti weiß ich nicht mit der Meisterschaft, aber auf jeden Fall ein schöner Abschluss mit Sicherheit. Und Lena Oberdorf natürlich auch verabschiedet worden. Das war auch irgendwie ganz, ganz emotional auf den anderen Plätzen natürlich auch ganz, ganz viel. Wobei da ja auch viele große Verabschiedungen auch schon in der letzten Woche anstanden, wo auch einige Teams halt ihre letzten Heimspiele hatten und so. Da hat es eben auch noch einiges gegeben, unter anderem ja auch bei der TSG Hoffenheim. Niki Biller zum Beispiel verabschiedet worden, Vanessa Leimstoll und dann auch bei ihrer Auswechslung Leonie Meyer. die ihre Karriere beendet, wo es dann auch nochmal ein Spalier gegeben hat und so bei ihrer Auswechslung. Das war auch echt ziemlich emotional. So, da ist es nicht ganz so gut zu Ende gegangen, sagen wir mal so. 1-4 hat Hoffenheim verloren gegen die Münchnerinnen, obwohl da auch noch zwischendurch der Ausgleich dann geschafft worden war. Also die Bayern sind 1-0 in Führung gegangen, dann Hoffenheim mit 1-1 noch gleichgezogen. Da habe ich noch gedacht, oho, guck dir das doch mal an. Hoffenheim 0-3 gegen Leipzig, aber gegen Bayern schaffen sie den Ausgleich. Aber mit diesem 4-1 hat Bayern jetzt wirklich, also einen krönenden Abstoß zu einer Saison gefunden, die wirklich eigentlich ja nur noch mit, okay, international ein bisschen besser abschneiden und halt den Pokalsieg irgendwie hätte besser laufen können, aber die haben jetzt in der Rückrunde die perfekte Rückrunde gespielt. 11 Siege aus 11 Spielen und insgesamt in dieser Saison sind sie auch ungeschlagen geblieben. Das ist eine richtig, richtig große Hausnummer.
Ja, auf jeden Fall.
Und ich fand es auch richtig süß, wie dann nach dem 4-1, was ein absolutes Traumtor gewesen ist, ja, dann die Spielerinnen irgendwie auf die Ränge gegangen sind und sich da irgendwie ja von den Fans haben bejubeln lassen. Das war schon ziemlich cute und dann hat es da natürlich auch noch die Meisterinnenfeier gegeben und so weiter. Ja, und damit würde ich sagen, liebe Annika, kommen wir doch mal zu der großen Frage. Was sagen wir zu dieser Bundesliga-Saison 2023-24 so insgesamt?
Also, ich fand auf jeden Fall, es war eine schon unterhaltsame Saison. Also mir hat sie Spaß gemacht, also jetzt auch gar nicht mal nur wegen der SGS, sondern auch so durchaus so insgesamt, weil es da ja schon auch immer mal so diverse Wechsel gab, also an der Tabellenspitze, aber auch so die Frage, okay, wer landet am Ende auf Platz 3? Ich fand auch also über einen gewissen Zeitrahmen tatsächlich auch den Abstiegskampf sehr, sehr spannend, weil, ja, also ich meine, da werden wir nachher auch noch zu kommen, Leipzig einfach in der Rückrunde irgendwie nochmal krass das Feld aufgerollt hat und das dann so so gewisse Dominoeffekte hatte irgendwie. Mhm. Und ja, und wenn wir jetzt bei Bayern dann mal anfangen, vielleicht bei den Münchnerinnen, ist es sehr auffällig, dass sie halt eben taktisch halt so richtige Ausreißerinnen sind in der Liga. Also wenn man sich das da mal anguckt, es gibt von Opta ja glücklicherweise neuerdings immer die Daten bei Opta Analyst und die haben dann auch so verschiedene grafische Aufarbeitungen davon. Da kann man sich das sehr schön angucken, dass sie halt wirklich diejenigen sind, die den langsamsten Fußball spielen, was jetzt aber nicht irgendwie was Schlechtes sein muss oder so. Aber sie spielen halt mit den meisten Pässen und vor allem auch mit den meisten Pässen pro Spielsequenz, also dass sie nicht unterbrochen werden durch einen Ballverlust oder so. Sie können den Ball sehr, sehr lange in den eigenen Reihen halten, haben dementsprechend auch die längsten Ballbesitzphasen der Liga vor Eintracht Frankfurt, TSG Hoffenheim und dann kommt erst Wolfsburg, die aber halt nur mal eben einen anderen Ansatz verfolgen. Und das ist halt wirklich krass, vor allem bei einem Wert, wenn man sich das anguckt, dass Bayern München als einziger Verein in der Liga halt nicht nur als einziger über 200 Ballbesitzphasen mit mehr als 10 Pässen hat, sondern fast an die 300. Also es sind 281 Ballbesitzphasen gewesen, wo sie halt 10 Pässe oder mehr ungestört spielen konnten, ohne dass ihnen jemand den Ball wegnehmen konnte. Und auf dem zweiten Platz abgeschlagen kommt dann Hoffenheim mit 157.
Das ist so krass! Wow!
Ja, oder?
Völlig irre.
Ja, und ich finde, ich finde, es gibt halt schon auch Sachen im Spiel der Münchnerin, wo man drüber sprechen kann, wo auch ich weiß von Fans, dass sie halt irgendwie sagen, na ja, das und das, also ist irgendwie alles noch nicht so perfekt. Es gibt irgendwie Stellschrauben, an denen man drehen kann und so weiter. Aber ich finde, wenn man das halt so sieht, also wie homogen eigentlich ansonsten, ja, die Liga ist, die Bundesliga, was so den Spielstil angeht oder das, was halt die Teams versuchen zu machen, natürlich manche mal mehr so, mal mehr so. Und dann hast du halt diesen einen Verein, der halt da so krass rausragt mit einem doch irgendwie anderen Ansatz, selbst wenn halt manches jetzt nicht so Barcelona-mäßig läuft, sondern schon noch anders aussieht, aber der halt sehr entgegengesetzt steht zu dem anderen. Ich finde es total spannend, also dass das dann halt auch ausgerechnet der erfolgreichste Verein über die Bundesliga-Saison ist so. Und da gibt es, glaube ich, viele Fragen, die wir jetzt irgendwie auch gar nicht beantworten können, aber die man halt so stellen könnte, so, ne? Also was hat das was damit zu tun, dass vielleicht auch Kräfte eingespart werden, wenn man halt nicht die ganze Zeit wild durch die Gegend presst oder so, ja, zum Beispiel. Also ja.
Super interessant, auch die Zahlen, also ich habe keinen Zugang zu Opta und das, ich finde es aber so spannend immer, was halt so Daten, wie die so ein Gefühl, was man ja hat, halt voll bestätigen können. Das ist echt super interessant und ich meine, die Bayern jetzt nur mit dem zweiten Titel im zweiten Jahr von Alex Strauß und sich jetzt halt so eingefunden haben, ich bin so gespannt, wie das auch in der nächsten Saison dann international läuft, weil wenn es halt so ein Ausreißer-Ding halt in der Liga ist, international verglichen halt, ja. Mal gucken, du hast jetzt schon Barcelona mit rangezogen, ne? Also so auf dem Level ist es natürlich nicht. Aber wie lange das dann dauert, vielleicht, bis man da dann doch irgendwann aufschließt.
Nee, die Frage ist, ob das Ziel ist, dass man verfolgt. Ich glaube, dass das nochmal eine ganz eigene Art davon ist, zu sagen, wie man Fußball spielen möchte, also was für Spielerinnen-Typen man dann auch haben möchte im Kader, auf dem Platz und ja, wie man die dann anordnet und so. Also alleine wie halt bei Barcelona die Flügelspielerinnen eingesetzt werden zum Beispiel. Also das würde jetzt halt, da könnte man irgendwie eine Sonderfolge zu machen, das würde jetzt an der Stelle zu weit führen.
Nee, ich meinte auch gar nicht irgendwie so anschließend an das Fußballerische, sondern so was halt den Erfolg angeht, also wie weit man halt international in den Wettbewerben kommt, ob man sich halt kräftemäßig messen kann. Gar nicht so im Sinne von eben, wir spielen einen ähnlichen Fußball, sondern wir sind euch ebenbürtig, so wir können gegen euch gewinnen, wir können unentschieden spielen. So meinte ich das eher mit aufschließen. Mhm. Aber das ist auf jeden Fall sehr interessant. Wolfsburg auf der anderen Seite dann fand ich, um da halt mal weiterzugehen, irgendwie eine weirde Saison. Haben wir relativ viel auch schon drüber gesprochen. Ich relativ oft auch über die 45 irgendwie erwähnt, dass da irgendwie viel Nebengeräusche so gewesen sind. Nicht zuletzt ja auch die Kritik an Jule Brandt, dann auch von Kellermann direkt selber. Das war irgendwie so gefühlt der Höhepunkt. Haben sich ein bisschen wieder eingepegelt. Und so beschissen war die Saison ja dann doch auch nicht. Ich meine, die sind Zweite geworden, ganz deutlich, auch mit Abstand noch, ich weiß gar nicht, wie groß der Punkteabstand da jetzt genau ist, auf Frankfurt, aber das war ja auch relativ ungefährlich. Und ja, irgendwie eine weirde Sache, finde ich, da bei Wolfsburg.
Ja, ich finde das, man im Nachhinein vielleicht irgendwie, also es ist natürlich immer gefährlich, das dann so im Nachhinein rein zu interpretieren, aber jetzt, wo man eben weiß, es wird die und die Wechsel geben oder die und die Verträge laufen aus oder so, also dass es halt einen größeren Umbruch geben wird, da frage ich mich dann automatisch immer so, naja, also wie viel davon hat vielleicht irgendwie manche Spielerin dann so während der Saison auch irgendwie beschäftigt, auch wenn das dann halt öffentlich noch nicht bekannt war und halt nicht so groß diskutiert wurde und man immer sagt, so, ja, man versucht natürlich, das irgendwie rauszuhalten und so professionell wie möglich zu sein. Aber es ist halt irgendwie eine Frage, die dann automatisch auftaucht. Hab mich aber zum Beispiel auch gefragt, so wie wäre das vielleicht gewesen für Wolfsburg, wenn der Trainer nicht irgendwie über weite Teile der Saison halt irgendwie so eine Doppelbelastung gehabt hätte, weil Tommy Stroth ja auch diese UEFA Pro-Lizenz die ganze Zeit gemacht hat. Das war dann irgendwann mit der Rückrunde vorbei oder schon kurz bevor die abgelaufen war. Aber das muss ja auch eine unfassbare, anstrengende Geschichte gewesen sein, gleichzeitig für diese Lizenz zu büffeln, regelmäßig nach Düsseldorf, meine ich, war es, zu fahren, um da an irgendwelchen Sitzungen teilzunehmen. Und dann musst du aber eigentlich noch dein Team halt irgendwie vorbereiten auf eine Saison, wo du dann schon weißt, naja, Champions League Gruppenphase haben wir nicht. Aber also das erhöht dann ja den Druck, dass dann irgendwie alle anderen Sachen gut laufen sollen. So, also schon irgendwie auch eine schwierige Situation von der Warte aus, glaube ich.
Ja, eben, also auch körperlich, wegen viel Hin- und Herreisen und so, aber wahrscheinlich auch mental irgendwie, das dann da hinzubekommen, irgendwie super, super interessant, ja. Eva Pajor, hattest du gerade ja schon gesagt, dass sie eine sehr starke Saison gespielt hatte, fand ich dann halt in dem Sinne auch ziemlich cool, weil man ja zu Beginn der Saison, wenn ich mich da gerade richtig erinnere, war ja so ein bisschen die Frage gewesen, so eine neue Rolle auch einnehmen im Spiel, irgendwie, ja, erinnere ich mich da gerade so dran, dass da irgendwie viel diskutiert worden ist und irgendwie ein großes, also nicht großes, aber schon ein Fragezeichen eben bei Eva Pyra stand, wie sie sich dann irgendwie in einer neuen Rolle wiederfindet oder so, und das scheint sie ganz gut gemacht zu haben und eben die Torjägerin-Kanone auch noch eingesagt hat und so, also das ist ja eine sehr, sehr starke Abschiedssaison dann da gewesen.
Ja, genau. Also, und wenn ich dann wieder bei interessanten statistischen Sachen bin, ich habe bei manchen Vereinen so ein bisschen geguckt, was man da ausgraben kann, dann ist es bei Wolfsburg eben das intensive Pressing. Also sie haben mit Abstand das intensivste Pressing der Liga. Da gibt es einen Wert, den nennt man den PPDA-Wert. Der gibt halt eben an, wie viele Pässe des gegnerischen Teams man erlaubt, bevor man mit einer Pressing-Aktion dazu zwischengehen kann und das unterbindet. Und ja, also da kommt kein anderes Team in der Bundesliga der Frauen an Wolfsburg auch nur irgendwie im Ansatz dran. Die haben da den mit Abstand niedrigsten Wert mit 7, irgendwas und das nächste war dann irgendwie 8, irgendwas, der nächste Verein, der da dran ist, so. Und das sind dann für diese Art von Metriken halt irgendwie schon große Abstände, weil sich das halt normalerweise im Komma irgendwas Bereich bewegen würde.
Ja, dann spielen da aber vermutlich auch die Kräfte wieder mit rein. Du hast das vorhin bei den Bayern gesagt, ja, das ist kein wildes einfach nur draufpressen. Wobei wild ist es bei Wolfsburg jetzt auch nicht. Immer.
Nee, das muss es ja auch nicht unbedingt sein oder danach aussehen, aber es ist halt eben ja sehr intensiv und das, was ich so ein bisschen versucht habe bei als wir vorhin schon mal irgendwie über Essen gegen Wolfsburg geredet haben, so zu beschreiben, dass sie halt einfach in diesem, also wenn sie so direkt vor dem gegnerischen 16er sind, die Wolfsburgerin, und da ihre Gegnerin Ballbesitz haben und Wolfsburg anlaufen kann. Also in diesen Situationen sind die einfach sowas von unfassbar gut. Das ist, glaube ich, einfach für sehr, sehr viele sehr gefährlich. Das ist halt, wenn man das dann einmal geschafft hat zu überspielen, dann kann man ihnen natürlich auch irgendwie wehtun, so. Aber das muss man halt erstmal schaffen. Und das ist halt sowas, was Essen halt nicht im Tank hatte, das irgendwie hinzubekommen. Andere Vereine vielleicht eben schon. Aber ja, es ist nicht so easy und schon irgendwie sehr gut gespielt.
Ja. Aber dann ziehen wir Essen mal direkt hoch. Wir hatten erst überlegt, ob wir in der Tabelle durchgehen. Aber wo wir jetzt gerade bei Essen sind, würde ich sagen, nehmen wir die einfach mal kurz mit. Essen, absolut fantastische Saison gespielt. Super viel Spaß gemacht, fand ich auch. So was die Offensive angegangen ist. Das hat sehr viel Spaß gemacht, ihnen dazu zu gucken. Und echt, also eine Saison hingelegt, wo ich wirklich nicht mit gerechnet habe, irgendwie auch noch, ihr habt ja letzte Woche auch gesagt, dass da noch eventuell die Chance war, auf Platz 3 zu kommen. So,
ja.
Ist jetzt natürlich nicht so geworden, aber das ist völlig wild.
Ja, ich habe gedacht, ich lehne mich so selten, was sowas angeht, aus dem Fenster. Ich mache es jetzt in dem Fall aber einfach mal, weil es so schön wäre.
Ja.
Ja, es ist halt echt krass. Also man hatte in der Saison 2019-20 schon mal 35 Punkte. Die beste Saison aller Zeiten war die 18-19 mit 41. Da ist man jetzt nicht rangekommen, aber trotzdem halt einfach unfassbar gut. Und ja, ich hatte eigentlich schon so in der Hinrunde den Eindruck, dass einfach richtig viele Sachen so perfekt zusammengekommen sind, wie das wahrscheinlich auch, so sehr man sich darum bemüht, schwierig sein wird, das nochmal so zu wiederholen, selbst wenn man jetzt eben Großteile des Kaders beisammenhalten kann. Also der Abgang von Katharina Pilic steht ja fest, alle anderen haben halt zumindest weiterlaufende Verträge über die nächste Saison und teilweise drüber hinaus. Aber trotzdem, also da ist einfach so viel zusammengekommen, dass sich da so ein positiver Lauf entwickelt hatte, zwischenzeitlich mal. Das ist, glaube ich, schwierig zu planen tatsächlich. Und das hat wirklich extrem viel Spaß gemacht, das anzugucken. Also vor allem auch, weil man weiß eigentlich, wenn man regelmäßig ins Stadion geht, dass sie immer auch schon in den Jahren davor versuchen, offensiven Fußball zu spielen. Und das hat auch in den Jahren davor im Ansatz schon immer mal gut ausgesehen oder funktioniert, aber nicht auf diesem Level. Und das ist auch wirklich so, ich habe über die Saison verschiedene Leute mal so als Gast oder Gästin im Stadion gehabt, die mal so vorbeigeschaut haben, mit denen ich dann gequatscht habe. Und eigentlich alle von denen haben, ohne dass ich sie danach gefragt habe oder so, dann irgendwann von sich aus gesagt, das ist so krass, dass Essen einfach zu den technisch besten Teams in dieser Liga gehört und man würde es vorher nicht denken und man sieht es halt im Stadion auch nochmal ganz anders, als wenn man nur am Fernsehen guckt, so, weil einem dann halt viel mehr Details auffallen, was halt so Zweikampftechnik und sowas angeht und ja.
Ja, klar. Aber das ist echt, also ja, ein bisschen kennt man ja von Essen so diesen Turnus, dass dann eben junge Spielerinnen rangeholt werden, die sich dann sehr doll entwickeln und dann halt den Verein verlassen. Und jetzt aktuell zumindest sieht es ja so ein bisschen aus, klar, Pejic geht, aber viele werden beisammen gehalten und viele neue kommen aber auch hoch, also Nalani Mia Becker, Maylin Tenhagen, auch Julie Terlinden von einem anderen kleineren Verein, PSW Wesel-Lackhausen, kommt mit dazu. Also da sind auch wieder junge Spielerinnen mit dabei, die dazugeholt werden. Und dann dazu aber eben auch eine Paula Flach von Duisburg und eine Vanessa Fürst auch von Duisburg, die jetzt auch nicht alt sind, um Himmels Willen. Die sind auch beide Anfang 20. Aber die haben trotzdem halt auch schon ein bisschen mehr Erfahrung. Und ich glaube, dass das sich irgendwie diesmal so anfühlt, A, war das halt noch mal ein Next Level in dieser Saison, gerade eben das Offensivspiel, Halleluja. Aber auch so, was die Transfers angeht, finde ich, wirkt es gerade jetzt, aktuell natürlich, so, als könnte man das nochmal übertragen. Natürlich nicht genauso, wie es jetzt ist, das wird sehr, sehr schwierig sein, wie es in dieser Saison insgesamt gewesen ist, also so einen Platz auch nochmal einzufahren, weil da andere Teams, glaube ich, auch nochmal einen Schritt machen werden. Aber ich glaube, dass man sich da zumindest irgendwie konsolidieren kann, dass man nicht irgendwie wieder unten reinrutscht oder so und direkt mit dem Klassenerhalt irgendwie sich mehr auseinandersetzen muss oder mit dem Abstiegskampf halt. Das finde ich irgendwie sehr, sehr spannend da auf jeden Fall.
Ja, ich bin auch echt gespannt, wie das so von der Entwicklung her mit den anderen Vereinen, die dann da nachkommen oder wo Vereine vielleicht irgendwie sagen, okay, wir finanzieren jetzt bei uns aus der Lizenzabteilung mehr rüber oder so, wie sich das dann im Laufe der Zeit so einpendeln wird. Ich denke aber auch, dass man für die nächste Saison ja, also sicherlich einfach so einen gesicherten Mittelfeldplatz anpeilen wird. Und es hängt natürlich manchmal auch so ein bisschen damit zusammen, wie sieht der Spielplan aus? Also welche Gegnerin bekommt man so ganz am Anfang? Das war, glaube ich, halt auch so ein Faktor, dass man halt am Anfang eigentlich dachte, wird aber ein ganz schön krasser Saisonstart. Und dann hatte man aber das Glück und das Erfolgserlebnis, dass man direkt am ersten Spieltag gegen Eintracht Frankfurt tatsächlich gewinnen konnte. Und dadurch waren dann andere Sachen erstmal nicht so schlimm, weil man ist halt nicht sofort hinten reingerutscht, sondern hatte diese, ja, so ein bisschen unerwarteten 3 Punkte als Polster so. Ja. Und ich glaube, daraus hat sich auch einfach krass viel ergeben, was so ein Unterbau von Selbstbewusstsein anging. Also vor allem auch, weil man dann nachher so diesen Lauf entwickeln konnte. Ja, und ich habe jetzt irgendwie auch nochmal nachgedacht, was für mich eigentlich so wie so der Moment der Saison war oder so, oder das Spiel der Saison. Und ich glaube, das war tatsächlich dieses Pokal-Achtelfinale gegen Köln, was zu Hause gespielt wurde. Also das war ja ein 4:3. Es war komplett wild. Es war ein komplett wildes Spiel. Es war auch komplett wild im Stadion. Ich war am Ende komplett fertig mit den Nerven. Und das war aber so ein Moment, wo eigentlich, glaube ich, bei mir so die ersten Zweifel kamen in der Saison von, hat man jetzt nicht vielleicht so ein bisschen die Energie verpulvert, also fasert das jetzt so aus und man muss dann irgendwie doch nochmal, also jetzt nicht ganz ernsthaft nach unten gucken, aber sich halt eher nach unten orientieren. Aber dieses Spiel, weil das halt so krass war, also und irgendwie, glaube ich, so viel Adrenalin und aber auch Freude ausgelöst hat, hat irgendwie nochmal richtig was gegeben, dass man sich so dachte, so okay, das war hart umkämpft, aber wir haben es irgendwie geschafft. Vielleicht schaffen wir einen Pokalrun, dass wir nochmal ins Finale kommen oder so. Und das hat dann irgendwie in allen anderen Spielen, die halt irgendwie eng waren oder die teilweise ja ungünstig verlaufen sind, halt, glaube ich, immer dafür gesorgt, dass man sich so sagen könnte, naja, aber wir haben dieses krasse Spiel gegen Köln gewonnen, also gucken wir mal.
Läufe auch eh ein Ding, finde ich, sieht man, um einmal kurz den Schwenk rüber zu machen zum Männerfußball bei Leverkusen, ja gerade irgendwie da auch die perfekte Saison, also nicht perfekt. Also die haben auch unentschieden gespielt, aber die haben sind ungeschlagen geblieben. So, wenn du einmal einen Lauf hast, dann hast du einen Lauf. Und den hatte Eintracht Frankfurt zum Beispiel ja auch zwischendurch. Frankfurt fand ich so weird auch diese Saison. Da hatte ich auch anfangs ganz oft gesagt, irgendwie, ich weiß nicht, was ich aus denen machen soll, weil die haben sind ja irgendwie reingestartet mit Niederlagen und dann irgendwie Punkte gelassen gegen Teams, wo ich wirklich gedacht habe, so, hä? Wie kommt denn das jetzt? So, ihr wollt nach Europa, so, dann könnt ihr solche Spiele nicht verlieren und dann legen sie irgendwie mal eine Serie hin von, ich weiß nicht, was waren das, 7, 8 Spiele in Folge gewonnen oder was? Es war auf jeden Fall richtig, richtig viel. Frankfurt aber dann letzten Endes doch recht souverän, ausschlaggebend da dann natürlich der Sieg gegen Hoffenheim eben Europa geschafft. Hoffenheim finde ich, also über Hoffenheim und Leverkusen würde ich auch nochmal irgendwie kurz sprechen, weil beide ja auch mit dem Anspruch reingegangen sind, wir wollen um Europa spielen. Das hat Hoffenheim jetzt ein bisschen länger geschafft als Leverkusen, weil Leverkusen, muss man ganz ehrlich sagen, die haben da halt tatsächlich noch nichts zu melden, so was irgendwie internationale Geschichten angehen. Aber Hoffenheim, die auch wirklich gut gestartet sind und diesen Kampf ums internationale Geschäft eben sehr, sehr eng gehalten haben eine lange Zeit, aber irgendwie haben die auch richtig gut nachgelassen. Und auch in den Spielen war es ja oft so, dass dann zwischendurch so Phasen waren, wo ich echt gedacht habe, wo kommt diese, diese, es hat sich fast angefühlt wie Desinteresse irgendwie an dem ganzen Spiel. So eine ganz komische Art von Lässigkeit. Mir fällt gerade das Wort nicht ein. Es hat alles irgendwie ein bisschen lahm ausgesehen, so zwischendurch, fand ich.
Ja, ich fand es auch teilweise merkwürdig anzugucken. Ich habe zu Frankfurt noch eine Statistik, die ich kurz erwähnen wollte, weil seit es Eintracht Frankfurt ist und nicht mehr der FFC, war es jetzt die erste Saison, wo es einen Rückschritt gab bei den Punkten. Also bis jetzt war das eigentlich so, dass sie sich da von Saison zu Saison immer gesteigert haben, von 30 auf 46 auf 54. Naja, und jetzt sind es in dieser eben 44 und wir haben diese größere Lücke in der Tabelle, was du vorhin schon meintest, zum zweiten Platz. Und bei Hoffenheim fand ich es halt auch ganz krass. Da habe ich nämlich auch mal nachgeguckt, weil ich mich das gefragt habe und die haben tatsächlich dieses Jahr ihre schlechteste Saison seit 2018/19 gespielt. Also sie haben in dieser Saison 34 Punkte, damals hatten sie 33 und in den Jahren dazwischen hatten sie halt immer mehr und teilweise auch deutlich mehr. Was halt jetzt auch sowas ist, was ich jetzt so, obwohl ich die Saison von Hoffenheim so merkwürdig fand, jetzt auch nicht gedacht hätte, wenn ich die Zahlen nicht nachgeguckt hätte, glaube ich.
Nee. Ja. Interessant auf jeden Fall. Wobei, ich meine, irgendwann muss sowas halt passieren und ich glaube, dass es vermutlich auch daran liegen kann, halt, dass die Bayern so viele Punkte gesammelt haben und Wolfsburg jetzt auch nicht so wahnsinnig viel gelassen hat, sprich, da haben halt die Großen noch mehr Punkte sich geklaut.
Ja, vielleicht.
Maybe kann das sein. Aber wollen wir dann mal, weil es jetzt auch schon wieder ein bisschen später ist tatsächlich, ein bisschen springen. Werder, da werde ich bestimmt noch mal andere paar Worte zu finden.
Nee, mach doch ruhig mal so. In Ruhe.
Aber die stehen jetzt tatsächlich dann doch noch vor Leipzig und über eben die Aufstiegsteams würde ich schon ganz gerne noch mal reden. Also Leipzig und Nürnberg und halt aber auch Duisburg, die auch runtergehen. Leipzig, die haben so eine krasse Rückrunde gespielt. Die sind Dritter in der Rückrundentabelle. Das hatte ich ehrlich gesagt so gar nicht auf dem Schirm. Die sind auf dem 8. Platz einfach. Ich glaube, der beste Aufsteiger oder das beste Aufstiegsteam seit 10 Jahren oder irgendwie sowas oder seit mehr als 10 Jahren. Und eben in der Hinrunde standen sie noch auf Platz 11, wenn ich das richtig gesehen habe, also auf dem vorletzten Platz. Und dann reißen sie halt mit einer Rückrunde einfach total raus und landen auf Platz 8 letzten Endes und werden damit ja ihrem Ruf als nicht ganz normale Aufsteigerinnen schon irgendwo gerecht, oder?
Ja, ich finde, man hat es ja auch daran gesehen, dass sie dann so eine Mimi Larsson einfach mal so zum Verein holen konnten, die, das wurde ja heute in der Konferenz auch nochmal vom Kommentar sehr betont, einfach sehr viel ja internationale Erfahrung auch mitbringt, aber auch vor der Saison schon, ne? Also Sandra Starke, weiß ich nicht, ob die jetzt irgendwie unbedingt zu einem anderen Aufstiegsverein gegangen wäre. Es ist natürlich jetzt auch so, dass es jetzt nicht so die ganz großen finanziellen Sprünge sind, wenn man es jetzt irgendwie so in Relation vergleicht. Aber es ist, glaube ich, schon nochmal was ganz anderes als jetzt in Nürnberg zum Beispiel. Und ich fand wirklich auch da sehr krass, diese Entwicklung zu sehen. Ich habe eigentlich so vom Kader her schon auch von Anfang an gedacht, dass sie irgendwann an den Punkt kommen werden, wo sie eben mit dem Abstieg nichts mehr zu tun haben werden. Ich hatte dann im Verlauf der Hinrunde irgendwann mal so eine Phase, wo ich daran so ein bisschen gezweifelt habe, weil ich so den Eindruck hatte, sie tun sich jetzt doch etwas schwerer damit, in der Liga anzukommen, als ich erst so gedacht hatte. Aber jetzt im Nachhinein hat sich das dann eigentlich wieder revidiert mit dieser Serie, die sie da auch hingelegt haben. Ich finde, dass so die Art von Konterfußball, die sie da spielen, halt auch einfach, also das kannte man zum Teil auch schon aus der Vorsaison, so aus den Pokalspielen, wenn sie da gegen Gegnerinnen gespielt haben, die eigentlich favorisiert waren. Und das haben sie halt dann irgendwann richtig gut geschafft, halt auch in die erste Liga zu transportieren, sind da super, super gefährlich. Ja. Ich finde Vanessa Fudalla absolut super, wie die auch in der Liga angekommen ist. Und da weiß ich, dass da vorher auch viele Leute Zweifel hatten, weil halt immer gesagt wird, sie ist aber körperlich so klein und so, aber die hat einfach eine krasse Schusstechnik.
Das ist wirklich so irre. Also ich habe ja das Glück, dass ich es ab und zu hier in Leipzig auch live sehen kann. So, das ist wirklich, ja. Da fehlen einem wirklich die Worte. Aber ja, dieses Konterding ist halt echt auch, also das haben die dann sehr, sehr gut hinbekommen. Ich fand es auch also wirklich so beispielhaft letzte Woche gegen Hoffenheim bei diesem 3:0, weil das ja wirklich eigentlich Schema F ist, aber sich trotzdem nicht verhindern lässt.
Ja, es ist halt sehr präzise gespielt und auch einfach sehr, sehr schnell. Das ist auch sowas, was man übrigens in den Statistiken bei Opta sieht, dass sie halt einfach eines der am schnellsten spielenden, umschaltenden Teams sind. So. Und das alleine muss halt irgendwie ja noch nicht viel aussagen. Aber wenn du es halt hinbekommst, das präzise zu machen und das gut zu machen, dann kann das halt irgendwie gerade, ja, wenn man so eher unten in der Tabelle angesiedelt ist, ein echt guter Faktor sein.
Ja. Auf jeden Fall. Wenn wir dann mal weiterschauen in der Tabelle, Freiburg, die kommen nicht vom Fleck, die, ja, hast du auch rausgesucht, die Statistiken, zweimal hintereinander 24 Punkte, Köln kommt auch nicht wirklich vom Fleck, so, sehr interessant, was da passieren wird, Nürnberg, die leider auch direkt runtergehen, ich denke mir wirklich, manchmal denke ich mir so, ich wäre am liebsten, dass niemand absteigt. So, man muss halt absteigen. Und die Nürnbergerinnen echt stark gekämpft die Saison, finde ich wirklich mutig gespielt. Mit ihren Fans da am Start und so, es war immer sehr, sehr schön. Aber dann lass uns noch mal ein bisschen genauer über Duisburg auch reden. Die, das war ja wirklich von vornherein klar, keine Chance. Die haben nicht einen Sieg eingefahren. Insgesamt am Ende bei 4 Punkten sind sie gelandet, ne? Das war ja letzte Saison auch schon echt schwierig, dass sie da halt noch nicht runtergegangen sind. Und jetzt ist halt wirklich die Frage, wo es da hingeht, weil auch der Männerverein abgestiegen ist und da eh schon das alles sehr, sehr schwierig gewesen ist finanziell immer und auch ein bisschen Knatsch unter den Fans wohl herrscht. Das habe ich auch schon mal bei die 45 mal mit angesprochen. Also, Annika, wie siehst du das?
Ja, es ist sehr, sehr schwierig und einfach sehr traurig, finde ich. Also es ist ja so, dass für die zweite Bundesliga müssen ja auch Lizenzunterlagen eingereicht werden, um halt eben zu gucken, ob der Verein da aus finanzieller Sicht ja lizenziert wird, daran teilnehmen kann am Wettbewerb, auch als Absteigerin. Die müssen halt, also die Deadline ist irgendwann in der ersten Juniwoche, bis dahin müssen diese Unterlagen vorliegen. Und aktuell ist so das, wovon man irgendwie in den regionalen oder lokalen Medien ausgeht, dass es halt so, wenn man die jetzt einreichen würde, nicht ausreichen würde. Das heißt, es braucht ein neues Partnerunternehmen, weil Capelli abspringt. Das sind ja die, ja, die das bis jetzt geleitet haben. Also die Frauenabteilung ist ja auch ausgegliedert und Capelli hat halt an dieser ausgegliederten Frauenabteilung Anteile und stellt oder hat bisher gestellt diesen, ich weiß nicht mehr, wie genau der Posten heißt, ich nenne es jetzt einfach mal Sportdirektor, aber es heißt, glaube ich, irgendwie anders. Also Daniel Mlodoch macht das ja noch, bis die Saison dann so richtig offiziell nach Datum vorbei ist. Und das ist einer, der eigentlich für Capelli halt eben arbeitet und dann von Capelli eingesetzt wurde in dieser sportlichen Leiterfunktion, das ist das Wort. Und ja, also was ja alleine schon sowas ist, das hatte ich bei uns im Podcast, aber auch auf der Bolz-Tribüne in einem Artikel schon irgendwie mal auch angesprochen, einfach schwierig ist, also diese Verwebung dazu haben, diese Abhängigkeit dazu haben. Man kann natürlich sagen, es ist ja eigentlich irgendwie ganz cool, dass die Frauenabteilung extra ausgegliedert ist in einem eigenen Dings, weil dann sind sie ja theoretisch nicht so abhängig davon, was mit den Männern passiert. Aber jetzt sieht man halt eben, dass es halt genau nichts bringt, dass es halt komplett egal ist. Also finde ich vor allem auch, auch wenn wir da jetzt nicht so tief einsteigen können, vor dem Hintergrund interessant, weil gerade bei Lyon, über die wir heute auch schon geredet haben, das ja gerade immer positiv angemerkt wird, dass gesagt wird, Michelle Kang gliedert da die Frauenabteilung in eine eigene, also ein eigenes Konglomerat aus und das ist dann unabhängig und so. Also das muss man dann halt mal so sehen, wie das dann so ist oder wenn es dann halt da bei dem Unternehmen, das da tonangebend ist, man nicht mehr so gut läuft. Aber ja, also es ist alles schwierig. Es kann sein, dass es für die Duisburgerin in der Regionalliga weitergehen wird, weil es halt einfach nicht anders geht. Es ist so, dass die Abteilung wohl auf jeden Fall bestehen bleiben soll. Es wird so ein bisschen gehofft, dass sich vielleicht die Stadt Duisburg in irgendeiner Weise einbringt dabei, ein neues Partnerunternehmen zu finden, weil man davon ausgeht, dass die Stadt eigentlich ein starkes Interesse daran haben müsste, dass halt nicht dieses Aushängeschild im Sport auch noch verschwindet. Also muss man natürlich immer sagen, die Erfolge, die Duisburg im Fußball der Frauen hatte, waren nicht als MSV Duisburg, sondern das waren andere Vereine. Finde ich immer wichtig zu betonen. Aber ja, also trotzdem ist es halt ein Name.
Und bleibt bei der Stadt Duisburg letzten Endes.
Ja. Genau. Es wird berichtet, dass sehr wahrscheinlich, das war aber ja auch irgendwie eh klar, die Arena nicht genutzt werden kann, egal ob es dann in der zweiten Bundesliga der Frauen ist oder in der Regionalliga, sondern dass dann woanders gespielt wird, nämlich wahrscheinlich an der Mündelheimer Straße in Duisburg. Mhm. Also das ist so eine Sportanlage, die die Frauen eben auch nutzen fürs Training und so weiter. Und da ist eigentlich auch schon länger klar, dass es da einen neuen Kunstrasen geben wird. Also das wird finanziert von der Sparkassenstiftung. Also es ist jetzt nicht so alles komplett lost, aber es ist schon so 3 Sekunden davor, würde ich mal so sagen. Und sieht halt sehr, sehr düster aus, weil auch nur, 5 Spielerinnen noch einen bestehenden Vertrag haben nach der nächsten Saison. Das heißt, man muss irgendwie davon ausgehen, dass ja Ablösesummen zumindest in dem Bereich vom Fußball der Frauen schwierig sind, auch wenn es mehr wird. Also man kann damit nicht so viel Geld reinholen bei Absteigerinnen theoretisch. Aber selbst diese theoretische Möglichkeit fällt halt eben weg. Ja. Man muss dann mit Jugendspielerinnen oder welchen aus der Zweitvertretung weitermachen oder neue finden, ist die Frage, wie man die dann zum Verein locken kann. Alles sehr, sehr schwierig. Aber was denkst du denn überhaupt dazu? Jetzt habe ich die ganze Zeit geredet
hier. Ja, nee, voll interessant. Ich finde das sehr, sehr schade, weil, nur wie du sagst, auch wenn es andere Vereine waren, die Geschichte ist ja trotzdem verbunden mit auch dieser Stadt Duisburg und dem Standort Duisburg und dem Namen der Stadt halt. Und das wäre sehr, sehr schade, wenn es halt wirklich in die Regionalliga gehen müsste. Aber es ist halt auch richtig schwierig zu sehen, irgendwie, wie man das hinkriegt, da irgendwie, das zu verwalten, sozusagen. Das fände ich wirklich irgendwie schwierig. Ich finde es auch ehrlich gesagt so mal ganz kurz aus der Sicht, wie ich halt die Transferliste pflege, richtig schwierig mit diesen einfach nur noch 5 übrig bleibenden Verträgen sozusagen, ob man dann direkt reinschreibt, ja, alle gehen. Obwohl das halt noch nicht ganz sicher auch ist, wohin und wie auch immer und so. Aber das ist natürlich echt, ey, wenn man da ein komplett neues Team irgendwie zusammenstellt, aus jüngeren Spielerinnen auch, kann immer eine Chance bieten. Und ich sag mal so, bei Potsdam haben wir auch alle irgendwie den Abgesang angefangen einzusingen, sozusagen nach dem Abstieg. Und die haben es trotzdem hinbekommen, jetzt ja als Tabellenführerin in den letzten Spieltag zu gehen, in der zweiten Liga. Also, ich drück denen die Daumen, den Duisburgerinnen, dass es tendenziell eher so läuft wie bei Turbine, aber
ich glaube aber tatsächlich, dass Potsdam da sogar in der besseren Position war, weil sie halt eben ein unabhängiger eigener Verein sind. Und auch wenn das jetzt die ausgegliederte Frauenabteilung ist, du hängst halt einfach in diesem ganzen MSV Duisburg Suppe drin, das einfach von außen betrachtet nicht besonders attraktiv ist, weil es da ja seit Jahren schon nicht gut läuft. Und ja, wo irgendwie auch völlig klar ist, dass halt Gelder fehlen schon seit langer Zeit, dass es halt alles schwierig ist. Und ich glaube, wenn du ein kleiner, eigenständiger Verein bist, also vergleichsweise klein zu so einem Verein wie Turbine Potsdam, dann kannst du viel schneller mehrere kleine kreative Lösungen finden, die du dann aber, wenn du die nebeneinander stellst, halt eine gute Summe ergeben. Also so wie Potsdam das ja auch gemacht hat, wo ich halt auch nur meinen Hut vorziehen kann, weil ich auch, gebe ich zu, nicht damit gerechnet habe, dass sie den direkten Wiederaufstieg so schaffen, wie sie das jetzt sehr wahrscheinlich schaffen werden. Ja, und bei Duisburg, also da sehe ich halt tatsächlich viel eher noch mau. Also wenn da jetzt nicht innerhalb der nächsten paar Wochen noch ein anderes Unternehmen irgendwie gefunden wird, weil die Frage ja auch ist, wie viel im Verein tatsächlich gerade daran gearbeitet wird, eine Lösung dafür zu finden. Also es gibt ja bisher nur sehr, sehr wenige Äußerungen, zum Beispiel von Leuten aus der Führungsriege des Vereins, die sich überhaupt irgendwie dazu einlassen. Also es gibt irgendwie ein paar Wochen alte Zitate von Michael Preetz und jetzt vor ein, zwei Tagen oder so noch mal von einem Vorstandsmitglied, das wohl irgendwie sehr bemüht darum sein soll, eine Lösung zu finden. Aber dadurch, dass sie halt eben diese Doppelbaustelle haben und ja bei der Männerabteilung auch noch gucken müssen, weiß ich nicht. Also es gibt einfach zu viele Präzedenzfälle, wo man weiß, dass sich dann die Frauen am Ende doch immer wieder irgendwie hinten anstellen müssen. So.
Ich würde es mir halt wünschen, dass sie wenigstens in der zweiten Liga sich irgendwie konsolidieren, weil wenn wir mal ganz ehrlich sind, wenn man so in die Zukunft schaut, wer da so alles mit anrückt irgendwie. Auch wenn man die Liga vergrößern würde, würde Duisburg am Ende da irgendwann rausfliegen. Wenn wir ganz ehrlich sind. So, deswegen drücke ich denen die Daumen, dass es wenigstens in der zweiten Liga schaffen. Aber liebe Annika, wollen wir dann mal weiter im Text machen und Mara wieder mit dazu holen?
Ja, das sollten wir tun. Damit kommen wir dann zu einer anderen beliebten Kategorie. Wir haben ja bei uns immer Petras Einspieler, Petra Tavarellis Nachspielzeiten. In der letzten Woche hat sie erzählt, warum der Elfmeter so heißt, wie er heißt. Und dieses Mal geht es um die Entstehung der Elfmeterregel.
Nachdem ich letzte Woche erzählt habe, wie der Elfmeter zu seinem Namen kam in Deutschland, geht es heute zurück zu seiner Geburtsstunde. 1891. Nee, lass uns doch vielleicht sogar 1890 nehmen, denn da gab es einen mäßig schlechten Torhüter namens William McCrum. Und der hatte die Idee für den Strafstoß, wie der Elfer ja eigentlich heißt. Er lebte in Nordirland. Er war, ich sagte schon, in mäßiger Torhüter, schlechter, mehr schlecht als recht. Er war Besitzer einer Leinenfabrik und liebte das Glücksspiel übrigens auch, war ebenso schlecht wie als Torhüter. Aber das tut nichts zur Sache. Tatsächlich war er aber auch eben der Erfinder des Strafstoßes. Also offensichtlich hat er irgendwie einen Gerechtigkeitssinn gehabt, der ihm sagte, es kann nicht sein, dass wenn da ein Foul in Tornähe passiert und dadurch ein Tor verhindert wird, wir brauchen da irgendwie einen Ausgleich. Aber er wollte auch nicht dieses, ich nenne es jetzt mal geschenkte Tor, nach dem Motto, okay, wenn jetzt das Foul passiert, dann kriegt er das Tor, weil man weiß ja auch nicht, ob der Ball wirklich reingegangen wäre. Und wir sind ja jetzt Ende des 19. Jahrhunderts. Das ist eben auch die Zeit, als in ganz Europa das Duell sehr, sehr populär war. Vielleicht habt ihr Effi Briest gelesen oder andere Romane oder kennt eben von Studentenverbindungen diese Kultur, gegeneinander zu kämpfen. Dieses Mann gegen Mann und um die Ehre kämpfen, beziehungsweise wenn eine Beleidigung erfolgt ist, dass man die Ehre wiederherstellen durfte, indem man 1:1 gegeneinander trat und so weiter. Und genau das ist der Strafstoß. Der Strafstoß ist einfach ein Duell auf dem Fußballfeld, wobei der Gefaulte eben den Vorteil bekommt, dass er überlegen kann, wo er hinschießt. Beim Duell ist es ja so, dass dann beide ein Schwert, Dolch oder eine Pistole in der Hand hatten und einfach darauf, ja, es kam darauf an, wer zuerst schoss und wohin er schoss. beim Fußball ist es ja so, dass dann nur einer schießt, tatsächlich ja schießt. Und der andere, der Torhüter, der ist halt mutig genug, sozusagen dem entgegenzutreten. 1890 hatte dann McCrum die Idee, gab sie an seinen regionalen Verband weiter, der an die IFA, die irische Football Association, und kam dann eben noch im Sommer 1890 zum IFAB, zur Generalversammlung. Die Herren dort haben sich mit dieser Idee sehr schwer getan am Anfang und haben sehr, sehr lange diskutiert und sie am Schluss vertagt ins kommende Jahr. Und da, 91, wurde auch wieder wohl sehr lange und ausgiebig darüber diskutiert. Leider steht nicht im Protokoll, woran man sich da aufhing, weil die Idee ist ja eigentlich, ja, fair, gerecht irgendwo. Letztendlich wurde die Regel dann fast genauso, wie sie McCrum eingegeben hat, auch übernommen. Es gab eine kleine sprachliche Änderung. Und letztendlich war die Elfmeterregel von 1891 in den Grundzügen unsere heutige, aber sie hatte dennoch vier Unterschiede. Und zunächst, vielleicht erinnert ihr euch nochmal, als ich beschrieben habe, wie ursprünglich Strafraum, Torraum und Elfmeterpunkt, das ursprünglich der Elfmeterlinie war. Das ist der eine Punkt. Also der Elfmeter wurde zunächst nicht von einem Punkt geschossen, sondern von einer Linie, wo der Schütze eben wählen konnte, von wo er schießt. Zudem ging es nur um Fouls, die 11 Meter, 12 Yards vor dem Tor passierten. Also nicht im Strafraum 16,5 Meter oder 18 Yards, sondern natürlich nur die 11 Meter vorm Tor. Dazu eben die Vorgabe, dass sich alle SpielerInnen den Ball auf 6 Yards, 5,5 Meter roundabout, nähern dürfen. Also auch der Torhüter, die Torhüterin konnte so ein bisschen aus dem Tor rauskommen und halt den Weg verkürzen. Und zum vierten durfte in diesem Fall die Schiedsperson noch nicht selbstständig die Strafe verhängen. Sondern hier war es tatsächlich noch so, dass man sich beschweren musste. Tatsächlich musste man sich beschweren und sagen, hier ist ein Foulspiel passiert, das uns um ein Tor gebracht hat. Wir fordern ein Duell sozusagen. Wir fordern einen Strafstoß, um die Ehre wiederherzustellen. Das ist noch so, ne, in der alten Denke da damals. Aber ich finde es total faszinierend eben, weil ich durchaus den Strafstoß als normal und auch gerecht empfunden habe, dass das Duell da wirklich dahinter steckt, mit einem ja durchaus sehr patriarchalischen Kodex, der dahinter steckt. Aber ja, es ist halt wirklich so. Und tatsächlich weiß man auch nicht, wann der erste Elfmeter geschossen wurde. Also es gibt eine Aufzeichnung, das ist am 6. Juni 1891, also wirklich nur wenige Tage nach dieser IFAB-Sitzung passiert sein soll. Aber es gibt tatsächlich auch einen Zeitungsbericht in englischen Midlands, der einen Elfmeter beschreibt, aber von 1890, also als der Strafstoß noch gar nicht offiziell genehmigt war. Wer weiß, vielleicht hatte jemand anderes parallel die Idee, aber vielleicht kam eben auch diese gute Idee von McCrum irgendwie von Nordirland nach England rüber und man hat gedacht, ja, das wird mal eine gute Idee, das holen wir mal gleich ein, das machen wir bei uns. Ist doch scheißegal, ob es in den internationalen Regeln steht. Das wissen wir tatsächlich nicht. Aber wir wissen jetzt, wie und wann der Strafstoß geboren wurde.
Ganz lieben Dank an Petra und wir schauen auf die News. Erstmal nochmal Hallo an Mara, die wieder mit dazugekommen ist.
Hallo.
So transparent können wir, glaube ich, sein, dass wir sagen, dass wir das erstmal aufgenommen haben und den Mittelteil dann dazwischen geschoben haben und Mara halt wir später erst verabschieden werden. Aber ich hatte das ja schon angekündigt in meiner Fußballwoche auch. Die WM-Vergabe 2027 ist jetzt durch. Gab ja noch die Wahl quasi zwischen Brasilien und Belgien, Niederlande, Deutschland. Wie ist es nur ausgegangen? Brasilien hat den Zuschlag bekommen.
Das also ist total shocking, damit war gar nicht zu rechnen, nach irgendwie auch vor allen Dingen dem Evaluationsbericht irgendwie der letzten Woche. Und vor allen Dingen, Ich habe dann nochmal geschaut auf die Zitate auch von dem Kongress und fand es wirklich sehr bezeichnend, dass Ednaldo Rodrigues, der Präsident der brasilianischen Fußball Association, gesagt hat: "You can be certain that without wanting to be vain, we will try to stage the biggest and best FIFA Women's World Cup of all." Und das hat alles auch schon so Katar-Vibes, wo es auch immer the biggest and best of all. Also das ist doch direkt wieder Musik in Infantinos Ohren. Ich glaube, der hatte einen richtig guten Tag. Aber Anita, du hast dich ein bisschen damit auseinandergesetzt, wie eigentlich im Nachgang in den unterschiedlichen Ländern von den Bewerbern, also der BNG-Bewerbung, die Berichterstattung war. Erzähl doch mal ein bisschen, was dir da aufgefallen ist.
Ja, ich fand es irgendwie ein bisschen, wie soll ich sagen, ja schon enttäuschend, dass so in den deutschen Medien ich eigentlich fast nur diese Nachricht an sich gesehen habe, also dass es eben nach Brasilien gegangen ist und dann, wenn das so im Hintergrund ging, halt nur das, was man zu dem Zeitpunkt schon wusste, nämlich halt eben dieser Punktestand aus der Evaluationsbewerbung, der dann aber meistens noch nicht mal richtig erklärt wurde. Und dann hat mich halt eben interessiert, so naja, wie sieht es denn eben woanders aus? Da fand ich dann die Unterschiede halt schon ganz interessant, also weil vor allem in den niederländischen Medien da irgendwie echt noch mal viel so an konkreten kleinen Details zusammengekommen ist. Also dass zum Beispiel einer der Gründe sehr wahrscheinlich irgendwie auch ist, dass in Brasilien die Löhne halt viel niedriger sind als in Europa im Durchschnitt. Das heißt, für die FIFA besteht dann da insgesamt einfach ein viel höheres Gewinnpotenzial. Was wir ja wissen, dass die Finanzen so,
Nee, kann ich mir nicht vorstellen, dass die irgendwie eine Rolle spielen.
Was den Leuten hochgeht.
Ja, und dann, also was wir hier eben auch schon hatten, dass in diesem Evaluationsbericht stand, das hatte Mara für die Bolt-Tribüne bei Instagram ja auch nochmal genauer aufgedröselt, dass ja der FIFA von der BNG-Bewerbungsseite Sicherheiten von den drei Regierungen der Länder gefehlt haben. Und da wurde dann in den niederländischen Medien eben erklärt, naja, es gibt eben ganz viel, was die FIFA einfordert für sowas, wo aber gesagt wird, das geht eigentlich gegen die, ja, gegen die Regularien, also gegen EU-Recht. Das EU-Recht kollidiert im Prinzip mit den Vorstellungen der FIFA und deswegen konnten da halt manche Sicherheiten oder Garantien einfach nicht gegeben werden von der europäischen Bewerbung. Das hat auch der niederländische Generalsekretär des Verbandes, Gijs de Jong, sehr deutlich so gesagt. Jedenfalls haben die Niederländerinnen auch sehr, ja, klar ausgesprochen, dass sie eben so Lobbyarbeitsreisen, nenne ich das mal, gemacht haben und da auch die Länder aufgezählt, wo sie waren. Also zum Beispiel ging es eben in den Oman, nach Marokko, Ägypten, Jordanien, aber auch Saudi-Arabien und Katar. Was auch noch, denke ich, interessant zu wissen ist, ist, dass der Gijs de Jong, den ich vorhin schon erwähnt habe, eben auch schätzt, dass es pro Land ungefähr 1,2 Millionen Euro gekostet hat, die Verbände, diese WM-Bewerbung auf die Beine zu stellen, also die insgesamt halt da rein investiert wurden in das komplette Programm. Das war dann so das, wo ich dachte, okay, dann sind das halt so Sachen, die, von denen man hier gar nichts hört. Aber natürlich, Thomas Kistner von der SZ, war ja bei diesem FIFA-Kongress vor Ort und ist ja auch sehr bekannt dafür, dass er immer sehr genau und sehr kritisch auf die FIFA an sich so drauf guckt. Und er hat jetzt einen Artikel geschrieben oder mehrere, die eigentlich sich gar nicht so dezidiert jetzt mit der WM-Bewerbung befassen, aber es kommt halt immer so drin vor. Und da sind ein paar sehr interessante Passagen drin. Eine will ich mal kurz vorlesen, weil er deutet nämlich in einem dieser Artikel an, die wir euch natürlich alle verlinken. Zitat: "Dass Infantino auch hier persönlich die Hände im Spiel hatte, das legte die gesamte Entwicklung dieser Kampagne nahe und auch die letzten Tagungseindrücke gut informierter Kongressteilnehmer. Demnach sollen der FIFA-Präsident und seine Getreuen Stimmung für den Kandidaten gemacht haben, der nach dem Rückzug des US-amerikanischen Verbandes in die frei gewordene Favoritenspur gerückt war für Brasilien." Zitat Ende. Kistner schreibt dann außerdem, dass es laut Insidern, mit denen er vor Ort gesprochen habe, eigentlich schon klar sei, dass 2031 dann ein Zuschlag erteilt wird für die erneute Bewerbung der USA und Mexiko, dass das eigentlich so hinter verschlossenen Türen schon alles geklärt ist. Und falls Deutschland oder irgendein anderes europäisches Land das nochmal versuchen will, dann lohnt sich das irgendwie wohl frühestens 2035. Da hat man doch direkt richtig gute Laune dann, oder?
Es ist vor allen Dingen echt bezeichnend, dass genau bei diesen Bullshit-Geschichten dann der Fußball der Frauen besonders schnell zum Fußball der Männer aufholt, weil ich meine, das ist ja also nichts anderes als die Geschichte mit Saudi-Arabien bei den Männern, dass du im Prinzip schon so eine inoffizielle Doppelvergabe eigentlich hast.
Ja, ja. Genau daran habe ich auch gerade gedacht und eben auch daran, dass das genau die Bestätigung ist von dem, wovor wir so schon länger so ein bisschen Sorge haben, eben dass, wie du sagst, Mara, der Fußball der Frauen da sehr schnell zum Fußball der Männer aufschließt, weil da jetzt eben so ein Infantino nicht nur der, sondern ja auch viele andere halt sehen, oh, da ist ja jetzt ja doch wohl was zu holen und dann wird das natürlich ganz schnell hochgeholt. Boah, das macht so wütend, ey. Hab gar keine Lust schon wieder drauf direkt.
Ja, und dazu passt ja auch die nächste Meldung, nämlich, dass eine FIFA-Club-WM der Frauen ab 2026 beschlossen wurde. Und das, obwohl wirklich, also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe den Eindruck, es wurde noch nie so viel und von so vielen verschiedenen Personen und so intensiv über die jetzt schon viel zu hohe Belastung gesprochen. Ich habe auch nochmal drüber nachgedacht, als ich es gelesen habe, dass als ich Tatjana Helly neulich bei Flutlicht an zu Gast oder als gestern hatte, dass sie ja auch gesagt hat, sie haben eigentlich an vielen Stellen versucht, das anders hinzubekommen mit dem ganzen Fahrplan für die Frauen und gehen aber davon aus, dass die FIFA ihn eben genauso durchwinken wird, auch eben mit diesem neuen Wettbewerb wiederum. Und ich finde, ehrlich gesagt, wenn wir irgendwie so drüber reden, zum einen, wie positionieren sich Medien, aber zum anderen auch, wie positionieren sich Verantwortliche in Verbänden, dass da aus Deutschland auch reichlich wenig Kritik zu hören ist, ehrlicherweise. Also man könnte sich ja eben auch von Seiten der Verantwortlichen des DFB mal hinstellen und zu diesen Themen ein bisschen deutlicher werden. Aber es passt so ein bisschen die Frage, also was ist eigentlich der Grund, warum man sich da immer noch so extrem zurückhält? Es gab ja zuletzt bei der einen oder anderen Diskussion irgendwie so ein bisschen die Vermutung, dass man versucht, sich eben noch möglichst gut zu stellen mit der FIFA eben wegen der WM-Bewerbung für 2027. Aber also wenn man nicht jetzt mal Klartext redet, wann soll denn da irgendwie noch was kommen?
Vielleicht war, also ich weiß die genauen zeitlichen Abläufe ja nicht, aber ich kann mir vorstellen, dass das halt noch so der letzte Versuch gewesen ist quasi, dass da, also jetzt im Nachhinein könnte noch was kommen, klar, aber ich meine, Bernd Neuendorf war ja selber mit in dieser Konferenz oder was das ist, in der Kommission oder die das mit beschlossen haben, das war auch das, was ich überall gelesen hatte, dass der da halt mit dabei gesessen hat und da halt dem mit zugestimmt hat, dann ist es schon auch naheliegend, dass da halt wenig Gegenwind kommt, aber ich, ja, weiß nicht, bei den Spielerinnen vielleicht haben die jetzt gerade mit dem letzten Spieltag noch irgendwie zu viel zu tun gehabt oder so, aber ich kann mir auch vorstellen, dass wenn es dann wirklich irgendwie nochmal genauer auch an die Planung geht und die genauen Daten dann rausgerückt sind oder so, dass dann halt von den Spielerinnen, von einigen zumindest noch was kommt, weil da gibt's ja doch ein paar, die relativ lautstark sind. Ich meine, ich hatte ja auch mit Saskia Matthijs zum Beispiel, dass ich gehört, obwohl sie ja gar nicht mal international spielt, oder eine Pia Volta auch, die ja auch irgendwie viel darüber reden, dass das halt einfach, dass der Terminkalender halt viel zu eng ist.
Aber das ist halt der Punkt. Also die Spielerinnen sprechen es an, aber die bräuchten halt die Unterstützung der Verantwortlichen. Du wolltest aber gerade auch noch was sagen, Annika. Es ist mit drei Personen muss man noch ein bisschen mehr auf die Fenster gucken, wer gerade die Lippen schon so halb geöffnet hat.
Ja, ich wollte einmal noch die Fakten nachreichen quasi. Also, dass es eben 2026 das erste Mal stattfinden soll und dann alle 4 Jahre. Und zwar immer in den Jahren, in denen keine WM oder ein anderer internationaler Wettbewerb stattfindet. Und die FIFA behauptet natürlich in ihrer Pressemitteilung, dass die ganzen kontinentalen Verbände gesagt hätten, sie bräuchten mehr Möglichkeiten, Spiele zu organisieren. Aber das ist halt, also wie ihr beide ja gerade schon festgehalten habt, so zumindest so ausgedrückt nicht richtig, weil halt eben die ganzen Top-Vereine, Top-Spielerinnen, also die von denen, die halt sowieso schon international unterwegs sind, eigentlich alle überlastet sind. Und wenn es halt irgendwie mehr Möglichkeiten geben müsste, dann sind es halt häufig eher die in den unteren Teilen der Pyramide, die halt irgendwie da mal so vielleicht noch irgendwie mehr tatsächlich bräuchten. Aber eigentlich sind halt gerade alle so komplett dicht schon mit allem.
Umso wichtiger, dass dann halt auch die Studie gibt zu den Kreuzbandrissen und so, weil da wird dann auch nochmal deutlich mehr, nehme ich mal an, auf uns zukommen. Verletzungen insgesamt.
Ja, das muss man mal sehen, aber ich finde halt irgendwie krass, dass es so ja sehr eindeutig halt ja so eine, ich habe es hier in unserem Sendungsdokument genannt, Ausweitung von einem Monopol ist. Also weil das ist dann auch wieder ein Bericht von Thomas Kistner bei der SZ, aber man muss es da tatsächlich, also man sagt ja irgendwie oft so Männer, Fußball, Frauenfußball will man nicht so viel vergleichen, aber ich finde bei diesen strukturellen Sachen, die halt von den Verbänden so jetzt so vorgegeben und angeglichen werden, muss man das, da kommt man nicht drum herum. Bei den Männern wird das ja umgesetzt, diese Club-WM, um eigentlich der Gründung einer Super League quasi vorzugreifen. Also weil man sich davon bedroht fühlt, von dieser Idee und dass die vielleicht irgendwann doch mal noch umgesetzt wird. Und man halt eben sagt, nee, also wenn es sowas in der Art gibt, dann wollen wir das machen und wir wollen dafür abkassieren, also wir, die FIFA, das Geld dafür reinholen. Und dann stellt man da jetzt aber schon fest, dass in Anführungsstrichen nur 900 Millionen von Apple geboten wurden für die Übertragungsrechte, was halt irgendwie nicht mal ein Viertel von dem ist, was die FIFA sich erhofft. So, und dann kann man jetzt natürlich völlig zu Recht die Frage stellen, also von der Belastung her ist das alles totaler Käse, weil die davon betroffen sind, mit denen wurde nicht geredet. Das kann man bei den Männern auch ganz genauso sagen im Übrigen. Finanziell ja, ist es dann bei den Männern auch schon schwierig, weil offensichtlich irgendwie eine Übersättigung da ist mit Fußball. Dann kommt jetzt der Fußball der Frauen auch noch da rein mit einem Wettbewerb, den halt irgendwie die Spielerinnen selber noch nicht mal wollen. Also das ist halt schon einfach ja schwierig und da geht es halt irgendwie um so ein reines Monopoldenken.
Und gleichzeitig ist es ja bei den Männern jetzt so, dass eben das Teilnehmerfeld schon dermaßen aufgebaut wurde. Also bei der nächsten Ausgabe sind es ja dann tatsächlich 32 Vereine, die da dabei sind, 2025. Das wird ja dann irgendwann auch total beliebig und es werden halt immer mehr Clubs auch mit reingezogen in diese Belastungsthematik. Es geht immer nur darum, noch mehr Kohle zu scheffeln. Ich finde, man darf das auch echt einfach nicht außer Acht lassen, dass die FIFA da komplett an dem vorbeiplant mittlerweile, was ja schon auch eine zentrale Rolle spielt, nämlich so einem Faninteresse. Also weil das kann ja überhaupt niemand mehr alles gucken. Ich meine, wir merken das doch jetzt auch irgendwie an dem, was so mit unseren auch Betrachtungen und Begleitungen in sowas wie diesen Podcasts irgendwie ist. Du musst doch den Leuten A, die sportlich in diesem Bereich arbeiten, B, die in diesem ganzen Umfeld arbeiten und C, aber auch Leuten, die diesen Sport einfach aus Begeisterung verfolgen, auch zwischendurch mal so Luftpausen geben. Also es macht sonst ja einfach keinen Spaß mehr. Das Schönste am Fußball früher, fand ich, war, dass man ab einem gewissen Zeitpunkt in der Sommerpause das vermisst hat. Und ja, das stellt sich ja überhaupt nicht mehr ein. Das ist ja eine totale Übersättigung an allen Fronten einfach. Ja.
Wobei ich glaube, dass das dann auch wieder sehr subjektiv ist. Ich kann mir schon vorstellen, dass einige, die halt vermutlich jetzt auch damit groß werden, dass halt immer weniger Pausen sind, die kennen es halt gar nicht anders. Und für die gibt's wahrscheinlich nichts Besseres, als wirklich jeden Tag und jeden Tag im Jahr auch irgendwas oder zu jeder Jahreszeit auch irgendwas konsumieren zu können. Also da wäre ich mir gar nicht mal so sicher. Ich persönlich verstehe das total, bin total bei dir, Mara. Aber ich kann mir schon auch vorstellen, dass es da einige gibt, die das anders sehen.
Wobei es da ja dann jetzt schon wieder irgendwie Versuche gibt, macht man teilweise jetzt mit so Turnieren von Nachwuchsteams, dass man andere Spielformen versucht zu finden, also dass das Spiel nicht mehr 90 Minuten dauert und so weiter, weil man eigentlich davon ausgeht, die Kids, die irgendwie so komplett, also jetzt mal überspitzt gesagt und ohne das insgesamt direkt negativ werten zu wollen, aber die eben so direkt am Handy groß werden, die schauen sich 90-minütige Spiele gar nicht mehr an. Du brauchst eigentlich ganz andere Formate. Also ich weiß nicht, ob die jetzt irgendwie so rund ums Jahr sich das alles anschauen. Aber ja, klar, also solange es halt noch Leute gibt, die dafür bezahlen, werden die immer weitermachen.
Das einzige Gute, wenn man so will, was ich da irgendwie so rausgelesen habe, aber auch, also was so auf den ersten Blick auch erstmal nur so okay klingt, ist halt die Reduzierung der Abstellungszeiträume dann von 6 auf 5. Was dann halt wegfällt, wäre das einmal das Fenster im September. Das hatten wir ja diese Saison irgendwie erster Spieltag und dann zack, direkt Länderspielpause. Habt ihr dazu irgendwie besondere Gedanken?
Also ja, dass es reduziert wird, ist natürlich gut. Ich finde eigentlich fast noch wichtiger, dass jetzt eben gesagt wurde, dass die verbindlich festgelegt ist, wann genau die dann im Kalender stattfinden sollen, weil das bisher nämlich auch ein paar Mal so war, dass es irgendwie so, also dass es ein paar gab, die waren immer gleich, aber bei den anderen, das ist immer mal so hin und her gerutscht. Und dadurch sollte dann hoffentlich sowas wie diese Saison, dass es einfach im Juli diese, also irgendwie eine Woche bevor Olympia losgeht, irgendwie noch diese EM-Quali-Spiele gibt, dass das halt nicht mehr passiert. Dann, also ich kann es ja mal kurz vorlesen, die sollen immer verbindlich stattfinden vom Monatswechsel Februar auf März, im April, Monatswechsel Mai auf Juni, im Oktober und dann nochmal so Monatswechsel November auf Dezember. Wenn man das ja einmal von vorne nach hinten durchgeht. Und das ja, erleichtert dann ja auch allen, die dann wieder da drunter sind, also den ganzen Kontinentalverbänden und den nationalen Verbänden, ihre entsprechenden Wettbewerbe und Ligen zu planen. Also gerade wenn es dann so darum geht, ich fand es diese Saison total krass, wenn man sich mal angeguckt hat, Vereine, die halt in der Champions League gespielt haben, in der Gruppenphase, also wie dicht gepackt es da irgendwie war. Und wenn man jetzt mal davon ausgeht, man denkt darüber nach, diese Bundesliga vielleicht irgendwann mal zu erweitern. Ich glaube nicht, dass es komplett unmöglich ist, aber das erfordert ja irgendwie an mehreren Enden dann eine gewisse Bereitschaft dazu, dass man Dinge festlegt und irgendwie ein bisschen anders schiebt und so. Naja. Was ich auch noch positiv fand, war es ja mir außerhalb der FIFA-Pressemitteilung bisher noch nicht begegnet ist, aber finde ich sehr wichtig, ist es, dass die Schutzmaßnahmen der FIFA für Mütter ausgeweitet wurden. Das war sowas, was wir bei uns schon mal thematisiert hatten. Diejenigen, die unseren Podcast regelmäßig hören, werden sich erinnern, dass es noch nicht so lange her ist und da mit einigen Paragraphen sehr wild hin und her ging. Es geht nämlich darum, dass ab jetzt dann auch Adoptiveltern und nicht biologische Mütter geschützt werden durch diese verschiedenen Paragraphen, die es da in der FIFA-Spielregelung gibt. Außerdem gibt es noch eine Verpflichtung dazu anzuerkennen, dass Spielerinnen durch ihre Menstruation, ihre Periode oder eben auch durch Schwangerschaft oder andere medizinische Gründe vielleicht manchmal nicht in der Lage dazu sind, am Training teilzunehmen oder ihre Spielleistungen zu bringen und dass Vereine irgendwie Wege schaffen müssen, damit umzugehen, was sehr, sehr gut ist. Es ist sehr vage formuliert tatsächlich in diesem Ding, deswegen kann ich da nicht noch genauer was dazu sagen, aber dass das jetzt erstmal so aufgebracht wird, ist sicherlich gut. Und außerdem wird da eben auch angesprochen, dass es keine Verpflichtung, sondern nur ein Encouragement, also Verbände werden dazu ermutigt, dass sie Familienzeiten schaffen bei internationalen Abstellungen, damit eben Spielerinnen, die eigene Kinder haben oder adoptierte Kinder haben oder wie auch immer, Möglichkeiten haben, ihre Familien zu sehen, mitzunehmen und ja, einfach eine normale Balance zu haben, was das ganze Thema angeht.
Ja, kommen wir mal noch zu zwei Nachrichten. Und zwar ist die umstrittene Datei Gewalttäter Sport kürzlich mal wieder die umstrittene Datei Gewalttätersport war kürzlich mal wieder Thema im Bundestag und es gab daraufhin eine Aussendung des Dachverbands der Fanhilfen. Die kritisieren zum einen die ausbleibende Reform der Datei. Es ist schon vielfach darüber gesprochen worden, dass die viel zu niedrigschwellig ist, was das angeht, wie man drin landen kann. Es gibt in der Aussendung von dem Dachverband der Fanhilfen das Zitat: Es reicht ein den Anfangsverdacht eines einzelnen Polizisten im Rahmen einer einfachen Personalienkontrolle, um eingetragen zu werden. Laut dem WDR-Magazin Sport Insight sind mehr als ein Viertel der in der Datei gespeicherten Fans gar keine Gewalttäter. Und das ist eben ein großes Problem, weil da machen sich viele Leute gar nicht so Gedanken drum. Es hat wirklich sehr weitreichende Auswirkungen, wenn man da drin steckt, also was alleine so Reisebewegungen und sowas auch völlig unabhängig vom Fußball angeht. Und deswegen wäre es also dringend notwendig, dass die übrigens versprochene Reform umgesetzt wird. Und der Dachverband der Fanhilfen fordert sogar, dass diese Datei komplett abgeschafft wird. Und ein anderes Thema, was auch noch wichtig ist, was den Fußball insgesamt betrifft, das ist so ein bisschen untergegangen in allem, fand ich, was in den letzten 8 bis 10 Tagen im Fußball passiert ist und vielleicht auch dadurch, dass eben von den internationalen Verbänden so viel kam. Der DFB, die DFL und der DOSB, also der Deutsche Olympische Sportbund, haben sich zusammengeschlossen bei der Bekämpfung von Hate Speech im Netz und arbeiten da auch mit der Zentralstelle zur Bekämpfung der Internetkriminalität, CIT, der Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am Main zusammen. Ein Anlass, um das jetzt wirklich mit Nachdruck voranzutreiben, war die U17-WM. Da gab es teilweise online wirklich ganz, ganz krasse, rassistische, schlimme Beschimpfungen von Spielern. Und die Verbände haben eben, ja, ich sag mal so im aktuellen politischen Klima durchaus auch also gesagt, da muss man im Sport, aber auch aus dem Sport heraus über dessen Grenzen hinweg einfach ein Zeichen setzen. Und diese Zusammenarbeit mit dem CIT, da geht es eben auch beispielsweise darum, das noch viel konsequenter zur Anzeige zu bringen und strafrechtlich nachzuverfolgen. Und ich glaube, dass das sehr, sehr wichtig ist, weil der Sport eben so eine große Aufmerksamkeit hat. Und es stehen jetzt die großen Turniere an. Und ich glaube, wenn die Verbände an dem Punkt sagen, wir werden da drauf schauen und wir werden auch handeln, dann ist das ein relativ wichtiges Zeichen.
Ja, ich finde das auf jeden Fall richtig gut.
Ich finde es so krass, dass sowas schon bei U17-WMs passiert.
Also die Spieler sind wirklich ganz, ganz übel angegriffen worden. Das war richtig schlimm.
Bisschen Gänsehaut tatsächlich auch gegeben. Sehr, sehr wichtig, dass man da irgendwie wirklich was unternimmt. Aber nochmal ein Schwenk zum Sportlichen dann auch. Es gibt Meisterinnen-Titel noch zu vergeben. Ist ja auch passiert eben in der Bundesliga die Schale wirklich übergeben, aber Titel sind dann auch gefallen. Zum Beispiel in England in der Women's Super League. Chelsea hat es mal wieder gemacht und Lyon zum 17. Mal französische Meisterin geworden. Für die geht's ja am Samstag dann noch in der Champions League. Und ich habe gerade wirklich gerade eben gelesen, als ich es nochmal irgendwie im Tab nebenan aufgemacht habe, dass wohl Sonia Bompastor, die aktuell noch bei Lyon ist, wohl angekündigt ist als, also nicht angekündigt, aber gemunkelt wird, dass sie wohl Chelseas neue Trainerin wird für eben Emma Hayes, die ja geht. Also ganz interessante Geschichten da auch. Stichwort Chelsea, Meisterin eben in England, da ist natürlich auch Sjoko Nüsken dann mit dabei, die dann auch den Rückweg dann wieder angetreten hat, aber nur zu Besuch natürlich nach Frankfurt und man hat sie da eben auf den Rängen auch gesehen, genau, das dazu.
Und damit kommen wir zur allseits beliebten Bäcker- und Pfeiffer-Rubrik der Lese-, Hör- und diese Woche auch Sehempfehlungen. Annika, willst du mal anfangen, uns hindurchzuführen?
Ja, Nina hat natürlich bei sich auch immer Empfehlungen. Das wollen wir ja nicht unterschlagen. Ich fange mal an mit einem Artikel bei The Athletic über Ann-Kathrin Bergers Neubeginn in der NWSL bei Gotham. Sie will natürlich unbedingt in den Olympiakader und ja, da bekommt man in dem Artikel so einen ersten Eindruck von ihrem ersten Eindruck in den USA. Das fand ich ganz spannend. Und ja, genau. Außerdem gibt es da bei The Athletic auch noch einen Long Read über Emma Hayes und ihre Legacy, ja, wie will man das eigentlich auf Deutsch gut ausdrücken, bei Chelsea, also ihr Vermächtnis im Prinzip von all den Jahren, die sie da verbracht hat, all den Erfolgen, die sie gefeiert hat. Und dann rase ich mal noch weiter durch und empfehle gleich noch, damit sie das nicht selber machen muss, Mara und ihre aktuelle Folge bei Flutlicht an mit Dana Rösiger, einer Sportfotografin, unter anderem im Fußball der Frauen. Und es geht auch um die Arbeit bei Discover Football.
Ja, und ich wollte natürlich nicht unterschlagen, dass die Nina auch Empfehlungen hat, aber ich wollte es mal ein bisschen abbinden hier. Ist schon sehr, ihr wisst schon. Naja, apropos abbinden, abgebunden wird ja dann nach Olympia auch die Zeit von Horst Rubesch beim DFB, wobei man ja nie so genau weiß, wie lange es dauert, bis er wiederkommt. Und Inka Blumensaat hat für die Sportschau eine Doku gemacht, in der sie mal so ein bisschen drauf zurückgeschaut hat, wie umtriebig er vor allen Dingen nochmal geworden ist seit der Zeit, als er eigentlich gesagt hat, er hört jetzt auf. Und was ich ganz lustig fand, war, dass seine Argumentation dafür, dass er nicht mehr weitermacht, ja auch immer so ein bisschen war, dass er gesagt hat, er hat seiner Frau irgendwie versprochen, mehr Zeit mit ihr zu verbringen. Und in dieser Doku sagt er jetzt am Schluss, also er muss auf jeden Fall noch irgendwie weitermachen im Fußball. Er kann ja nicht den ganzen Tag seiner Frau auf den Wecker gehen. Also
scheint gut funktioniert zu haben mit der mit dem gemeinsamen also Zeitverbringen.
Theorie und Praxis irgendwie. Und der Garten wäre auch nicht groß genug, dass er da den ganzen Tag irgendwie drin verbringen kann. Aber er war ja sowieso nur ausgeliehen vom HSV an den DFB. Und das wird ja auch nochmal ganz spannend, wie die dann jetzt nach der sehr erfolgreichen Saison in der zweiten Liga ohne Krönung die nächste Saison angehen und auch wie es da weitergeht mit Almut Schuld und so. Also da hat er bestimmt noch die eine oder andere Aufgabe, die er erledigen kann, wenn er denn weitermachen möchte.
Auf jeden Fall, da bin ich super gespannt, wie es da weitergeht beim HSV, stimmt. Irgendwie war ich da bei der zweiten Liga gerade schon wieder irgendwie ganz woanders. Ich würde auch noch eine Empfehlung mit reinnehmen, weil du gerade The Athletic gesagt hast. Ich weiß nicht, wieso ich da auf ABC Sport gekommen bin. Aus Australien.
Mit A an.
Ja, genau. Und deswegen komme ich jetzt auch zu Annika, weil es auch mit A anfängt. Aber Annika, vielleicht kennst du sie auch noch aus Australien. Kate O'Halloran, ich weiß nicht, ob sie es hört, ganz liebe Grüße im Zweifel an dieser Stelle. Er hat eine ganz, ganz schöne Zeit da auf jeden Fall bei der WM. Und die schreibt unter anderem auch für ABC und hat da eine Reportage und Porträt gemacht über Riz Will-Pohl, die also Marissa Williamson-Pohlmann, so ist richtig, die erste Aboriginal Frau ist, die für Australien als Boxerin zu Olympia fährt. Also Riz is queer, black and the first Aboriginal woman to qualify for the Australian Olympic Boxing Team. Das schreibt Kate und das ist eine ganz, ganz große Empfehlung, dieses Stück von ihr.
Ist immer übrigens so schön, um das für die HörerInnen mal einzuflechten, wenn hier in diesem Trio eine Frage stellt, so wie jetzt Nina gerade direkt an Annika und Annika dann nickt, was ihr da draußen natürlich nicht sehen könnt.
Ja, aber wenn ich mache, das kommt dann immer mit den Podcast-Aufnahmen so ein bisschen verzögert an und dann unterbricht man sich aus Versehen gegenseitig. Das will ich ja auch nicht.
Das ist alles ganz großartig. Also und auch ganz großartig bei unserer Crossover-Verschmelzung ist, dass wir eine sehr beliebte Kategorie, die es tatsächlich aber normalerweise nur bei Becker und Pfeiffer gibt und nicht bei D45, hier natürlich heute
teilhaben darf.
Ja, genau, rübergerettet haben. Das heißt, es wird jetzt quasi zum ersten Mal aus drei Kehlen der Kackspecht besungen, statt wie sonst aus zwei. Es folgt die allseits beliebte Vogelkategorie.
Und hier für euch der Kackspecht der Woche.
Haben wir uns geeinigt? Die FIFA mit all der Kackscheiße, die da passiert ist. Also für mich das größte Ding war für mich, was ich da auch in dem Artikel gelesen hatte von Thomas Kistner, dass Infantinos Assistent wohl jetzt auch sein Generalsekretär wird.
Ich finde aber auch die Tatsache, dass sich sein Gehalt von 1,9 auf 4 Millionen Euro verdoppelt, sollte man auf gar keinen Fall unterschlagen. Was ist dein Lieblings-Kack-Kügelchen, Annika, aus der FIFA-Kackerei diese Woche?
Ihr habt jetzt natürlich zwei absolute Knaller schon gesagt, aber ich finde es tatsächlich auch einfach krass, dass sie jetzt wirklich beschlossen haben, dass in Zukunft mit einem weiteren Kongressbeschluss der Sitz der FIFA aus der Schweiz verlegt werden kann in ein anderes Land, wo natürlich, Überraschung, Überraschung, Saudi-Arabien gerade als möglicher Auswahlort auch ganz vorne mit dabei ist, weil ja die Verflechtungen einfach immer enger werden, mit der sehr wahrscheinlich dort anstehenden WM und weil auch die Finanzen der FIFA immer abhängiger werden vom saudi-arabischen Staat und den Firmen, die da so ansässig sind. Also ja, das ist doch alles ganz, ganz spannend.
Hä, aber es ist ja auch total logisch, weil nämlich, wenn Infantino weiterhin einfach immer dahin zieht, wo die nächste WM der Männer ausgetragen wird, dann spart er doch total viele Wege, wenn er irgendwie auch die FIFA direkt mitnimmt nach Saudi-Arabien. Das ist doch sicherlich auch ökologisch total sinnvoll, weil er dann nicht mehr so viel im Flieger sitzt. Ihr habt aber auch wirklich immer nur zu meckern.
Ich wollte gerade sagen, Thema Nachhaltigkeit. Pass mal auf, in ein, zwei Jahren heißt es dann wirklich, FIFA ist immer da, wo Infantino ist.
Das wird eine totale Verschmelzung. Das mit den Kommissionen finde ich aber auch noch ganz spannend, oder?
Das hatten wir auch schon in einer unserer Folgen erwähnt, als es so das erste Mal angekündigt wurde. Bisher ist es so, dass es bis zu 7 Kommissionen geben kann, aber in Zukunft kann Infantino wieder bis zu 35 Kommissionen einrichten. Das ist halt deswegen interessant, weil die Menschen, die in diese Kommission berufen werden, dafür natürlich bezahlt werden und man dann davon ausgehen kann, dass das so ein korruptes eine Hand wäscht die andere Prinzip ist. Also ich bezahle euch dafür, dass ihr in meiner tollen Kommission sitzt, die einen sehr coolen Titel hat. Und wenn die dann über irgendwas abstimmen soll, dann stimmt ihr aber bitte so, wie ich das gerne möchte, weil ich euch diesen coolen Posten mit ein bisschen Geld zugeschustert habe. Das war ein Prinzip, das gab es mit noch nicht mal 35, sondern 26 und das war auch schon schlimm genug, Kommission unter Sepp Blatter. Dann gab es diese ganzen Korruptionsaffären und Infantino selbst ist angetreten damit, dass er das alles ja beenden möchte und die FIFA zu einem wunderbaren, transparenten Verband machen möchte und diese ganzen Kommissionen wurden eben reduziert auf die 7, die ich schon genannt habe. Ja, und jetzt wird das Ganze nicht nur rückgängig gemacht, sondern halt auch noch weiter ausgebaut, als es vorher jemals war. Das ist doch richtig großartig.
Ja, also damit Infantino auch in Sachen Kommissionen sagen kann, the greatest number of all time.
Stop the count. Genau. Oh, macht sich halt eine schöne Party. Er wird eine schöne Zeit verbringen mit seinen lieben Freundinnen.
Genau, ich glaube auch in dem Fall kann man sich das Gendersensible wirklich hacken. Ihr Lieben, es wäre alles gar nicht auszuhalten, wenn man nicht mit so tollen Menschen drüber sprechen könnte, wie mit euch beiden. Ich versuche hier mal eine Abbinde zu schaffen und gebe dann aber natürlich nochmal an euch weiter. Zum einen, da es ja immer langweilig ist, sich selber zu empfehlen, empfehle ich an dieser Stelle nochmal aus ganzem Herzen den 11. Juni in München ab 19 Uhr diskutieren da Nina und Annika darüber, wovon träumt der Fußball der Frauen. Das Ganze bei freiem Eintritt und eingerahmt von Musik. Das heißt, ich kann euch allen nur raten, rennt dahin, kauft euch Zugtickets schnallt euch irgendwie ein Fahrrad oder sowas unter und macht euch auf den Weg nach München. Das wird sehr, 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 sehr cool. Für Annika und mich kann ich außerdem noch sagen, dass wir jetzt eine 3-wöchige Pause einlegen. Das heißt, am 27. Mai und in den ersten beiden Juniwochen hört ihr nichts von uns. Wir kommen dann wieder am 17. Juni. Und damit danke ich erstmal den beiden tollen Menschen, mit denen ich hier sitze und sprechen durfte. Vor allen Dingen auch für den grandiosen Rückschau-Blog, den sie zwischenzeitlich noch gerockt haben. Was gelogen ist, den rocken sie jetzt erst, wenn wir aufgelegt haben. Aber ich kann das jetzt schon sagen. Und dann gebe ich nochmal, ach so, und natürlich auch tausend Dank an die HörerInnen fürs Zuhören von dieser hoffentlich für euch genauso coolen Crossover-Folge, wie sie das für uns ist. Das wird sicher nicht die letzte geblieben sein. Und damit gebe ich nochmal zurück an euch beide.
Ja, Annika, also ich muss erstmal sagen, dass ich mir mein Ticket nach München auch überhaupt noch buchen muss.
Ich sehe schon, wir das beide müssen trampen.
Ja, ja, mal gucken. Ja, und dann wird es wahrscheinlich ein bisschen, also was heißt traurig, aber eine kleine Leere dann sein, weil auch ich eine kleine Pause ankündige. Nächste Woche wird es auch von mir nichts geben. Ich gönne mir Urlaub an der Ostsee. Muss auch mal sein, nach der Saison jetzt. Danach gibt's vielleicht in 2 Wochen nochmal einen größeren Rückblick, so auch mit der 2. Liga mit rein. Und dann checken wir das nochmal alles ab. Irgendwie hole ich mir wirklich nochmal meine Notizen auch von Saisonbeginn mit dazu, dass wir da nochmal irgendwie ein bisschen mehr abgleichen vielleicht, aber lassen wir es dabei. Ich bin ganz ehrlich, so ganz sicher, wie der Sommer wird, weiß ich auch noch nicht. Und dann, genau, schauen wir mal. Aber es gibt auf jeden Fall noch was zu hören. Und dann sage ich auch ganz, ganz lieben Dank an euch beide. Das war wirklich ganz, ganz schön. Und danke an die ZuhörerInnen. Immer Zuschriften sind sehr, sehr gern gesehen, sage ich jetzt auch mal für euch beide einfach. Es gibt ja bei Spotify unten drunter, bei Instagram, da ja, findet ihr uns @derFußballPod und @die45_podcast und auch einzeln. Genau. Tschüss.
Tschüss.
Wie, Annika, du willst gar nichts sagen, außer tschüss, du musst euch jetzt mal irgendwie noch...
Ich kann bei so einer langen Rede nicht auch noch irgendwas erzählen, da kann ich doch überhaupt gar nichts mehr sagen.
Das ist das Prinzip von einem Podcast.
Was? Nein.
So, jetzt erwarten wir auch noch eine Rede, eine 2-stündige Rede, Annika, bitte. Und los.
Ja, ich sehe schon, ihr beide wollt, dass ich dann in den 3 Wochen alleine mit mir selber podcaste. Nein, ich habe den ganzen guten Wünschen gar nichts mehr hinzuzufügen. Ich bedanke mich auch nochmal bei allen, die zugehört haben, die uns in Zukunft zuhören werden und natürlich bei euch beiden wunderbaren Menschen.
Dann macht's gut.
Tschüss.
Tschüss.